Hi, ich begrüße dich ganz herzlich zu Diversity FM, der Podcast. Wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. In dieser 21. Folge geht es um das Thema Flucht. Dafür habe ich mit Karl Kopp gesprochen. Karl ist seit über 30 Jahren in der Flüchtlingsarbeit unterwegs und den größten Teil davon bei ProAsyl. Er ist Teil des geschäftsführenden Gremiums und leitet die Europaabteilung. Es ist eine sehr besondere Folge für mich. Zum einen, weil ich seit September letzten Jahres ehrenamtliches Vorstandsmitglied von ProAsyl bin. Und zum anderen, weil ich selbst eine Flüchtlingsbiografie habe. Außerdem hat es nach 5 Folgen mal wieder geklappt, ein Gespräch vor Ort zu führen und nicht digital, was ich ehrlich gesagt sehr genossen habe. Diese Folge ist ein wenig länger als sonst. Das liegt vor allem daran, dass es viele offene Themen gibt, die aktuell leider viel zu wenig Raum im öffentlichen Diskurs haben. Zudem haben wir zurückgeblickt auf die letzten 30 Jahre Flüchtlingspolitik und da gibt es einiges zu berichten. Karl erzählt, weshalb er sich Anfang der 90er Jahre in diesem Themenfeld engagiert hat und er dabei geblieben ist, obwohl, wie er sagt, man viel auf die Mütze bekommt. Im Gespräch haben wir die langen Linien gezogen. Vom Pogrom in Rostock-Lichtenhagen 1992 über die Verstümmelung des Grundrechts auf Asyl 1993 bis hin zum 4. September 2015, dem, wie er ihn nennt, kleinen Mauerfall und dem Brand in Moria letzten Jahres. Darüber hinaus erklärt Karl, warum er am Begriff Flüchtling festhält, was 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention bedeuten, dass es im Kern um den Kampf um Rechte und für eine humane Politik geht, was hinter dem Leitspruch von ProAsyl es geht um den Einzelfall steckt. Am Ende geht er auf die aktuelle Europapolitik ein. Karl berichtet von den Deals, die die EU mit autoritären und korrupten Staaten macht, die Geflüchteten dabei zum Spielball dieses zynischen Spiels werden und das Projekt Europa dadurch gefährdet wird. Mich hat das Gespräch mal wieder sehr nachdenklich, emotional und diesmal in Teilen auch sehr wütend gemacht. Wir haben nicht mehr 2015, 2016. Das Thema Flucht steht nicht mehr auf der gesellschaftlichen, öffentlichen Agenda, obwohl es das sein müsste. Umso wichtiger, dass wir uns hier Zeit nehmen und darüber sprechen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Hallihallo, Karl.
Hallo.
endlich eine Folge mit jemand von ProAsyl und zum Thema Flucht. Meine erste Folge. Und in der Zeit, wir wollten es ja schon von Myanmar machen. Und wir wollten es auch in Bornheim machen, weil wir sind beide aus Frankfurt-Bornheimer. Schöner Stadtviertel, für die, die nicht in Frankfurt leben und es nicht kennen. Und du bist schon viel länger in Bornheim, ne, als ich.
Keine Ahnung, ich bin seit 2010 da und habe vorher ein paar Meter weiter im Osten gelebt.
Also okay, das geht auch gut.
Also gefühlt genau. Schon mein halbes Leben.
Und dazu kommt ja noch, dass sich das verändert hat. Wenn wir es hätten das letztes Jahr gemacht, dann wäre ich Mitglied von ProAsyl gewesen und großer Fan von der Arbeit und auch in der Zusammenarbeit immer mal wieder. Und seit September bin ich ja auch im Vorstand. Also von daher habe ich ProAsyl noch ein bisschen mehr kennengelernt und erleben dürfen und mit dir auch nochmal in der Zusammenarbeit, was mir großartigen Spaß macht. Genau, aber unabhängig davon, ob jetzt im Vorstand oder nicht im Vorstand, finde ich es trotzdem wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Im Juni kommt zudem noch Weltflüchtlingstag, da kommt hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, hat sich verändert. Also meine größte Motivation war nochmal das zu machen, weil, hatte ich kurz im Vorgespräch gesagt, dieses Thema Flucht, wir hatten 15, 16, gab es kein anderes Thema. Und jetzt ist es wieder weg, dann gab es Moria, also immer mal wieder in diese Zyklen und das Problem ist ja eigentlich immer das gleiche, außer dass es mal irgendwie dann sichtbar wird. Also deswegen würde ich gerne mal über Moria und über die Situation da mal jetzt und überhaupt seit dem Brand da sprechen. Bevor wir das aber tun, ist es für mich und ich glaube auch für die zuhören, dann auch nochmal interessant, mehr über dich zu erfahren und deine Entwicklung auch oder deinen Weg auch bei ProAsyl. Und meine Einstiegsfrage, Diversity FM, herzlich willkommen. Was verbindest du denn mit diesem Begriff Diversity? Kannst du auch was damit anfangen?
Ja, vielleicht nochmal du hast bei der Anmoderation gesagt, dass du seit September 2020 im Vorstand des Fördervereins ProAsyl bist. Und Diversity, ein Aspekt von Normalisierung, würde ich jetzt erstmal sagen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass in einer Menschenrechtsorganisation im Bereich Flucht arbeitet, dass sich die Fluchtbiografien auch, dass die repräsentiert sind im Vorstand, auch in der Führungsriege. Wir haben so viele Menschen, die erste, zweite, dritte Generation sind im Fluchtbereich, hochkompetent, und die müssten stärker repräsentiert werden. Also das heißt, wir müssten schon auch als, das gilt nicht nur für ProAsyl, ja, sondern für viele Organisationen und Institutionen, das anders adressieren. Mhm. Ne? Also das Quatsch, die Vielfalt der Gesellschaft sich auch widerspiegelt im Personal, aber auch in den Aktivitäten, dass das eben klar ist, dass die Leute nicht einfach nur so irgendwas repräsentieren, sondern dass sie vorne stehen und ihre Qualitäten einbringen. Das wäre für mich ein Aspekt, wo ich sage, okay, da ist noch Platz nach oben.
Nach oben, okay. Das heißt, die Frage der Repräsentation auch.
Ja, ist ganz wichtig.
Dann nicht nur für die Menschen was zu machen, sondern auch mit ihnen und dass sie ihnen...
Wenn du guckst, wir haben jetzt wir haben so große Communities, die syrische Community, die werden jetzt hoffentlich bald Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, dass sie ankommen, und wenn wir über Flucht reden wollen, reden wir ja auch davon, dass die Menschen endlich wieder ihr Leben beginnen können und mit allen Partizipationsrechten. Und dafür treten wir ja ein, und dann ist das ein Ausdruck, wenn, ich hätte mich auch gefreut, wenn ein syrischer Flüchtling, der noch nicht deutscher Staatsangehöriger ist, sondern Tarek, kurz vor der Staatsangehörigkeit, wenn der in den Deutschen Bundestag gekommen wäre. Jetzt ist er aus, von rassistischen Anfeindungen.
Bei den Grünen war das, ne?
Ja, bei den Grünen. Ne? Und der auch Aktivist bei Seebrücke ist, ein kluger Menschenrechtsaktivist. In Syrien gewesen, aber auch in Europa. Und es wäre gut, oder es wäre wichtig, dass so Leute auch repräsentiert sind, auch im Deutschen Bundestag beispielsweise.
Absolut, mal gucken, was sich da dahingehend entwickelt. Wenn wir jetzt sozusagen über Diversity und so weiter, würdest du aber sagen, dass in den letzten, du bist ja schon fast, haben wir jetzt, nächstes Jahr werden es 30 Jahre bei ProAsyl. Wir werden später nochmal viel stärker über ProAsyl, aber was diese Diversity oder diese Repräsentationfrage angeht, und ihr seid ja auch größer geworden als Geschäftsstelle, hat sich da was verändert in den letzten 30 Jahren, wenn du drauf schaust, neuen Strukturen?
Ja, es gibt immer mehr Akteurinnen und Akteure, wo man sagt, wir überwinden oder wir sollten den Paternalismus überwinden. Ne? Es geht jetzt nicht um den Kopf streichen, sondern es sind einfach, wir haben im Asylbereich, im Menschenrechtsbereich tolle Leute, die jung sind, aber die zum Teil halt irgendwo in der Welt geboren sind und jetzt aktiv sind. Und das ist stärker geworden, und es bricht vielleicht auch ein paar Klischees auf. Und wie gesagt, könnte in Teilbereichen, muss den Paternalismus, das über den Kopf streichen, überwinden. Ja. Also wenn man Leute konkret unterstützt, sollte man das auch immer, egal was, ich habe einen Pass, der andere, die andere nicht, sollte das Respekt voll und auf Augenhöhe sein. Aber wenn du nicht den Status hast, hast du einfach weniger Rechte. Ja. Und das wollen wir ja überwinden. Und das Gleiche eben in der Arbeit. Ich finde es erfrischend, und es ist auch sicher interessante Debatten, dass dann eine neue Generation auf der Matte steht, die einfach gut ist. Die ist qualifiziert, die sind quick, lebendig und schnell. Und und ein Teil davon kommt aus Fluchtländern. Das ist eine Normalisierung oder das ist eine Entwicklung, die mir sehr gut gefällt, und die hat sich sicher in den letzten 30 Jahren, hat sich da wahnsinnig viel getan, und 2013, 14, 15, 16 hat nochmal die ganze Asylunterstützungsszenerie in Deutschland weiterentwickelt. Vielschichtiger gemacht, das ist schön.
Wenn du es gerade sagst, also ich würde gern gleich mal 30 Jahre zurückschauen und vor allem auch fragen, und interessiert mich, darüber haben wir nie gesprochen, also ist für mich dann auch neu,
warum du das eigentlich machst, was du jetzt schon seit Jahrzehnten machst. Aber warst du jetzt mit dieser historischen Erfahrung überrascht über, oder jetzt mit auch mit dem Abstand, was hat 14, 15, 16 mit dir gemacht? Und wenn du jetzt rückblickend schaust, siehst du das irgendwie als etwas, eine Showveranstaltung, da war es irgendwie, war viel und irgendwie, aber nachhaltig hat es nicht wirklich gefallen. Also warst du genervt von der ganzen Aufmerksamkeit? Hat das irgendwie eure Arbeit erschwert oder auch erleichtert? Oder wie ist es rückblickend für dich? Wie guckst du auf diese Jahre?
Naja, der 4. September 2015, den Übergang als Flüchtlinge, ja, der erste Trupp mit einer Europa-Flagge ganz vorne auf dem Weg nach Österreich war, das war und ist einer der größten Momente der Zeit, der letzten 30 Jahre. Und vielleicht habe ich auf diesen Moment so lange auch gewartet und viele andere. Das ist ein Zeichen. Also nicht, wir freuen uns ja nicht, wenn Leute auf der Autobahn laufen müssen oder wenn sie über den Balkan laufen müssen. Ja, sondern, aber dass eine Situation entsteht, wo in Zentraleuropa an verschiedenen Stellen Leute sagen, ihr seid willkommen. Oder auch mal eine Kanzlerin für ein paar Tage sagt, wir schaffen das. Das sollte doch selbstverständlich sein, dass man die Leute menschlich behandelt und menschenwürdig. Und von daher war das jetzt erstmal eine Entwicklung und Kulminationspunkt. Und man hat auch gesehen, dass auch schon vorher jetzt, es geht jetzt nicht darum, dass jetzt ganz viele neue Leute kommen mit Teddybären und am Bahnhöfen, sondern es war vorher schon eine Entwicklung in Deutschland, dass es sehr viel Solidaritätsbewegungen und Initiativen gab und gibt. Ne? Und das hat sich jetzt bestätigt. Und dann kamen auch mal Leute dazu, die vielleicht kurze Zeit später sich wieder abgewandt haben. Aber im Kern haben wir heute im Jahr 21 immer noch mehr Aktivistinnen und Aktivisten in diesem Bereich als 2012. Es hat sich was verbessert. Es hat sich was weiterentwickelt. Es ist ja kein Zufall, angesichts der dramatischen Situation in Europa und in der Welt, auch an den Außengrenzen, diese ganzen abscheulichen Bilder, die wir ab und zu auch im Fernsehen noch verfolgen können, dass dem Massensterben im Mittelmeer, dass es eine starke Bewegung in Deutschland immer noch gibt, die sagen, wir wollen das nicht. Es ist jetzt genug. Wir wollen, dass die Leute gerettet werden und dass sie menschenwürdig aufgenommen werden. Also wir haben ja immer noch eine starke Debatte in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Ne? Es gibt Länder, da reden wir über Flüchtlinge, aber es gibt keine Flüchtlinge da. Und es ist eher eine negative, hasserfüllte Debatte. Und es war die stärkste. Es geht mir jetzt nicht um Deutschland, aber es ist de facto so durch Seebrücke, durch die vielen Initiativen, durch die Asylszenerie, dass die Aufnahme aus Griechenland im Jahr 2020, dass man die Insel evakuiert, der stärkste Drive in Europa war hier. Das merkt man halt. Das hat auch was mit der Arbeit von vielen in den letzten Jahrzehnten zu tun. Das sind vielleicht auch die Ergebnisse oder Früchte einer Arbeit von vielen in dieser Koalition im Menschenrechtsbereich, dass so eine neue Generation gekommen ist, die so stark ist. Die wirklich, ja. Auch die Seenotrettung, spielen deutsche Gruppen eine ganz zentrale Rolle. Und so weiter und so weiter. Ja. Und daher war ich nicht genervt von 2015. 2015 war für mich ein ganz emotionaler. Immer noch.
Immer noch, ey. Man merkt das auch gerade, ja. Und ja, das stimmt, aber das hat sich, also das stimmt, vielleicht das nochmal zu sehen, ich habe eher so diesen Fokus gehabt oder diesen Blick drauf gehabt, alle reden drüber und jetzt nicht mehr, also wie es so oft ist, ne, die Karawane zieht weiter, das ist Teil des Geschäfts, nicht nur beim Thema Flucht, sondern grundsätzlich auch hat was mit Arbeit von Medien und so weiter zu tun, aber klar ist ja auch, dass das irgendwie, das Thema bleibt ja immer noch Thema und es ist ja nicht so, dass es weniger Geflüchtete in der Welt gibt. Also würde ich schon direkt gleich reingehen. Aber lass uns noch mal ein paar Schritte zurück, weil ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen. Weil jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Ahnung von dem, was ihr so macht, als davor.
Aber ich dachte mir immer, und ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich bin jemand mit selber Fluchterfahrung. Ich war zwar noch ein Kind, aber ich muss auch sagen, also das gerade 15, 16, ich habe dann manchmal Bilder gesehen und dachte so, okay, mit einem Jahr nach Deutschland, wenn ich da Kinder gesehen habe, 30 Jahre oder es ist ja ein bisschen mehr als 30 Jahre, also das ist schon, also ich denke so, es hat immer was mit mir gemacht, also wenn ich über Pro-Asyl oder Fluchterfahrung, also es ist nicht so sehr weit von mir getrennt, das ist keine theoretische Sache. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, diese Menschen, die sich da engagieren und die jetzt also zum Teil Fluchterfahrung haben, zum Teil nicht, wie bei dir jetzt, wie kommt man dazu in diesem Bereich, wie bist du dazu gekommen vor 30 Jahren, war das eine bewusste Entscheidung, war das ein Zufall, genau.
Ich war immer ein bisschen am Rande des Asylbereiches und wollte da gar nicht rein. Ich wollte da nicht rein, weil ich wie gesagt habe, das könnte dann auch die letzte Station sein, dass ich dann nicht mehr rauskomme. Und so war es dann auch. Ich bin reingekommen als 91, also wo ich sage, ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Tag in dem Bereich gearbeitet, im März 91 an einem Thema, was mich heute genauso noch beschäftigt. Und ich war damals, ich habe in der Kneipe gearbeitet, ich bin gerade Vater geworden. Es waren Flüchtlinge. Ich sage Flüchtlinge, weil das für mich auch ein rechtlicher Begriff ist, oder es waren Asylsuchende.
Deswegen habe ich mir gedacht, ist es diese Diskussion Flüchtlinge, Geflüchtete, ist das für dich? Wie siehst du das?
Ich bin nicht glücklich damit, mit dem Wort geflüchtet. Das ist Menschen sind Schutzsuchende und wollen Schutz und wollen dann irgendwann ankommen. Und irgendwann wollen sie sogar nicht mehr Flüchtlinge, Refugees sein. Mhm. Aber im Kern gibt es Leute, die dann Schutz suchen, Asylsuchende. Und wenn du einen Status kriegst, ja, im Englischen würde man sagen, du bist ein Refugee, du hast einen Refugee-Status, du hast den Flüchtlingsstatus, du hast den Pass, du bekommst den Pass nach der Genfer Flüchtlingskonvention, den blauen Pass, ein sehr edler Pass für Menschen, deren Herkunftsland sie nicht mehr geschützt hat, sondern sogar bedroht hat und sie mussten fliehen. Und dann haben sie niemanden. Sie haben keine, eigentlich haben sie keine Staatsangehörigkeit mehr. Und dann kommt die internationale Gemeinschaft und gibt den Pass, den Genfer Flüchtlingskonventionspass. Und der heißt jetzt einfach so. Und deshalb, ich finde jetzt, ich verstehe diese semantische Kritik an dem Begriff Flüchtling, Ling ist eine Verkleinerung, eine Verniedlichung oder kann negativ sein. Aber im Kern, Menschen aus Eritrea, die hier ankommen, haben eine hohe Chance, dann einen Flüchtlingsstatus zu kriegen. Und der Flüchtlingsstatus heißt, sie haben Rechte. Sie sind weitgehenden Inländerinnen gleichgestellt. Und ich will jetzt nur diesen Begriff dahingehend nicht aufgeben. Und geflüchtet ist halt, in der Vergangenheit ist jemand geflüchtet. In dem Begriff Refugee, Refuge, steckt auch der Gedanke, es muss jemand, wer flüchtet, muss auch Schutz finden, muss auch irgendwo ankommen. Und von daher bin ich nicht glücklich mit dem Wort, auch wenn wir es selber öfters benutzen, aber ich benutze es im Alltag nicht, geflüchtet. Es ist eine Vergangenheitsform, die ist eine Krücke, aber es ist noch nicht sprachlich die Auflösung. Schutzsuchende ist allgemein und dann gibt es Refugees, die sogar einen Status kriegen nach internationalem Recht, europäischen Recht und dann von Deutschland umgesetzt. Also vielleicht nur, und jetzt nur der Begriff Flüchtlinge hat in Deutschland lange Zeit einen besseren Ruf gehabt und es wurden viele negative kreiert in den 90er Jahren, der Asylant, als ein Kampfbegriff, um die Leute zu attackieren, als Massen nur noch zu sehen. Jetzt nur, ist es jetzt nicht ganz verblüffend, dass man in Deutschland, das war eine andere Zeit, nach 1945 gab es auch diese anderen Flüchtlinge, es gab natürlich Displaced Persons, Juden, die versucht haben, dann weiterzukommen, die überlebt haben, und ganz viele vertrieben, aber es gab jetzt auch Flüchtlinge, beispielsweise ein Teil meiner Familie, die dann irgendwie von mir aus Böhmen kamen und nach Bayern aufgenommen wurden, die wurden zwangsverteilt, also in Wohnungen zugewiesen, und das waren Flüchtlinge, so hießen die. Und das war auch ein negativer Begriff, weil ich auch weiß im Dorf, dass der Begriff Flüchtling dann auch sehr Ressentiment geladen aus der Zeit benutzt wurde. Aber von daher würde ich jetzt sagen, mit diesen insgesamt, das waren halt, wie heißen die? Heimatvertrieben, das waren dann, die haben dann auch eine Partei gegründet, das waren Deutsche, genau, die dann irgendwie geflohen sind, aus verschiedenen Ecken. Geflohen sind sie auch. Das ist so. Egal jetzt, was die Altvorderen da in jeweils die Hähnlein-Bewegung in Böhmen, also irgendwie mit dem Heim ins Reich und an Fraternisierung mit den Nationalsozialisten gemacht haben. Die normalen Leute sind geflohen. Sind geflohen. Ja. Und waren Flüchtlinge. Und hatten aber einen anderen Status, weil sie halt als Deutsche dann angenommen wurden. Und deshalb waren sie ja schon mal per se dann an der Aufnahme privilegiert. Aber es lief nicht ganz ohne Friktionen ab. Darauf will ich eigentlich raus. Für dich zu wahr.
Ja.
So, aber jetzt bei den, wir reden ja von Menschen, die ihr Land verlassen müssen, die Grenze überschreiten. Und dann ab dem Zeitpunkt sind sie Flüchtlinge. Sie sind nicht mehr Binnenvertriebene im internationalen Kontext. Und sie suchen Schutz und müssen irgendwo ankommen. Und deshalb hat man internationale Konventionen wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die jetzt im Sommer 70 Jahre alt wird. Und deshalb haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention, die jetzt einmal den menschenrechtlichen Bereich klären. Und die wurden alle nach 1945, nach dem Holocaust, nach der nach dem Massenmorden, nach den vergeblichen Fluchten geschaffen, als Antwort der Zivilisation auf die Barbarei, vereinfacht gesagt. Und das ist, sagen wir, das Koordinatensystem, in dem wir uns bewegen. Und da ist es im Deutschen, heißt halt diese Konvention, Flüchtlingskonvention. Das, sie ist nicht sie wurde noch nicht umbenannt in geflüchtete Konvention, deshalb benutze ich auch beruflich, aber auch privat diesen Begriff weiter.
Um die Wichtigkeit des Status auch deutlich zu machen.
Ja.
Und an diesem Recht
auch
noch
deutlich zu machen. Es geht immer um Rechte. Recht, das Recht, Rechte zu haben. Und wenn wir über Vielfalt reden, das kann ja nicht nur im folkloristischen Sinne sein. Vielfalt heißt gleiche Rechte. Ja, also ne? Diversity, ja, gleiche Rechte. Ja. Und dann reden wir, oder von mir aus streiten wir uns auf Augenhöhe. Und nicht mehr über das Köpfchen streicheln, sondern Respekt.
Ja.
Und darum geht es doch
eigentlich
im Kern.
Absolut. Ich hatte gestern eine Diskussion zum Begriff Toleranz. Und meinte einer, dass sozusagen eine Satzung, da ging es um die der IG Metall, da ist nicht einmal das Wort Toleranz drin, ne? Zu Recht, weil er sagt, es geht um aber ganz viel Rechte, der Begriff ist da drin, und das auch noch deutlich zu machen. Ne? Ich meine, das eine ist Sprache und darum muss man auch immer wieder reden und das entwickelt sich auch weiter. Das andere ist aber nochmal deutlich zu machen, was sozusagen, und das finde ich gut und wichtig auch nochmal, es geht immer um Rechte.
Und was ich nochmal, nur jetzt, weil man bei dem, wie ich da reinkam, jetzt, ich will ja nur den historischen Kontext, das war 91, das war in den Zeiten der sogenannten Wiedervereinigung. Es hat sich gezeigt, sehr schnell, als die Deutschen zusammenkamen, dass die ersten Feindbilder und die ersten Opfer von Anschlägen waren halt Migrantinnen und Migranten. Mhm. Und es waren vor allem auch Asylsuchende.
Mhm.
Und es sind im Jahr 91, also so kam ich da in das Feld, sind Tausende von Menschen aus den fünf neuen Ländern zurückgeflohen an den Ausgangspunkt nach Schwalbach. Das war damals ein Lager, auch deine
Vorfahren. Da war ich auch.
Waren da auch, du warst da, und viele sind über Frankfurt Flughafen, Schwalbach, das war das Lager, das war der Ausdruck, das war die Erstaufnahmeeinrichtung in Hessen. Und die sind zurückgeflohen vor die Toren Schwalbachs. Und haben gesagt, bitte, bitte, gebt uns Asyl. Schickt uns nicht mehr zurück in die DDR, hat man damals noch gesagt. Ne? Wir wurden Opfer von rassistischer Gewalt. So, das war ein Thema, was 91, 92, 93 sehr massiv war. Also es gab eine Binnenflucht in Deutschland von mehreren 10.000. Und ich war am Anfang dieser Entwicklung, habe es als Bürger gesehen, dass da Menschen vor den Toren Schwalbach sitzen und obdachlos werden und eigentlich bitte sagen, gebt uns Asyl im Asyl. Das waren Doppelflüchtlinge, so haben wir sie benannt damals. Und da ging es halt darum, dass wir dann, ich als Privatperson dann auch...
Aber wie hast du das mitbekommen?
Ich habe das gesehen, damals hat man auch über die Hessenschau hat man Berichte gesehen. Und das hatte noch,
und dann bist du da hingegangen?
Dann habe ich gesagt, da fahre ich hin und ich hatte ja noch viele politische Kontakte. Ich habe die evangelische Studentengemeinde in Frankfurt angerufen, den Pastor Knoll und sagt, Konrad, ist es okay, wenn wir morgen vielleicht mit 30, 50 Flüchtlingsfamilien kommen, die obdachlos sind, Doppelflüchtlinge sitzen in Schwalbach. Der hat ja gesagt und so habe ich meine Kontakte, Asta, Uni-Kontakte, andere Kontakte in damals gab es noch den Frankfurter Flüchtlingsbeirat. So haben wir ziemlich schnell über Nacht so ein kleines Bündnis geschmiedet und haben praktisch das gemacht, was Abursyl macht. Also nicht so sagen, ist eine Kontinuität. Man macht eine politische Intervention oder eine öffentliche Intervention. Man skandalisiert irgendwas. Aber wir haben auch zeitgleich, und das war wichtig, ganz konkret den Leuten auch Unterstützung zukommen lassen. Also in dem Fall Unterstützung heißt erstmal ein Dach über dem Kopf, was zu essen, eine anwaltliche Vertretung. Einige von den Menschen, ich habe das dann länger gemacht, also täglich über einen langen Zeitraum, waren verletzt, brauchten medizinische Behandlung. Gemeinsam war allen, dass sie ein großes Ziel hatten, über Herkunftsländer hinweg, von Eritrea, über Kurdistan, Somalia, Iran, Afghanistan. Sie wollten nicht dahin. Das war ihre Gemeinsamkeit. Und so entstanden viele Aktivitäten außerhalb, konkrete Unterstützung. Aber auch im Lager war dann irgendwie, gab es dann Plenarsitzungen in 5 verschiedenen Sprachen. Ganz viele Aktivitäten, auch Widerstandsaktivitäten, Protestmärsche der Unterstützerinnen mit den Schutzsuchenden nach Wiesbaden ins Ministerium und. Also das war ein riesen politisches Thema. Aber es hat eins ausgedrückt. Also einmal, dass Humanität und Politik immer zusammengehören oder der Einzelfall zählt, heißt halt auch, das schätze ich halt sehr, nicht, weil ich jetzt 30 Jahre bei Pro Asyl bin, aber Pro Asyl steht dafür, dass der Einzelfall zählt, klingt es erstmal so altbacken, aber es heißt, die Menschen, die man unterstützt und für die man gemeinsam um ihre Rechte kämpft, sind erstmal an erster Stelle. Und dann kommt das, die Medienarbeit und alles andere, aber erstmal muss gewährleistet werden, dass ihre Interessen gewahrt werden. Das ist so sozusagen unsere, das ist unser Anspruch. Und daran muss man uns messen. Und ich finde, die Organisation repräsentiert es immer noch, diesen Geist. Wir haben auch damals ähnlich gearbeitet, würde ich schon sagen. Und wir haben als Unterstützer, als Spektrum von bürgerlich bis links.
Wie lange ging das, dieses konkrete, wie lange ging das in Schwalbach, diese Geschichte?
Der ganze Zyklus ging fast 2 Jahre. Also die Zeit, über die ich da rede, ist dann im September war Hoyerswerda 1991 Pogrom. Im August 92 war das Pogrom von Rostock, Lichtenhagen. Dann ging es einher mit der Debatte Grundgesetzänderung, Abschaffung sozusagen des bundesdeutschen Asylrechts in der Fassung nach 45. Also man musste es in dem, heute sagt man dazu, Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen. Wir reden, das ist so immer die Kette, die wir alle kennen. Wir reden von einer massiven rassistischen Angriffswelle, begleitet von einem Hass, erfüllten, Ressentiment geladenen Diskurs zum Thema Asyl. Und am Ende wurde mit Hilfe von in der Wechselbeziehung aus rassistischer Gewalt lokale Aufbereitung von Ressentiments, die Überforderungsdebatte so geführt, die Überforderungsdebatte, die immer geführt wird, bis zur Grundgesetzänderung, bis zur Verstümmelung des Asylparagraphen. Das, Artikel 16, wurde ja dann mit ganz vielen Ausschlussklauseln behaftet. Ne? Aber so, das war die Auseinandersetzung in dem Kontext. Fand auch diese Doppelflucht statt. Und diese Doppelflüchtlinge sind heute nur eine Fußnote der Einigungsgeschichte. Mhm. Aber viele haben sehr gelitten. Haben über Jahre hinweg gebraucht, um diese im Asylverfahren klarzukommen und auch mit ihren Erfahrungen klarzukommen. Und man muss ja einsehen, dass es damals überhaupt keine Unterstützungsstruktur gab in Osten. Ne? Aber das ist ein eigenes Thema. Im Dezember 1990 hat der Westteil der Flüchtlingsbürokratie und die Politik gesagt, jetzt wunderbar, der Osten, die fünf Länder gehören zu uns. Jetzt schicken wir 20% aller Asylsuchenden schicken wir in den Osten. Und so ähnlich wie heute in Europa war es halt so, dass im Osten überhaupt keine Struktur zur Flüchtlingsaufnahme bestand. Und by the way, halt auch in der Bevölkerung, und ich denke, das ist immer noch sehr stabil so, auch nicht unbedingt eine Willkommenskultur, ne, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, existierte, sondern es gab eher hasserfüllte Begrüßungen, wenn Flüchtlingsheime eröffnet wurden. Und das, man könnte vereinfacht sagen, als die Deutschen zusammenkamen, waren Schutzsuchende die ersten Leidtragenden, aber auch Migrantinnen oder polnische Touristinnen und Touristen, die dann irgendwie an der Grenze am 8. April war das, glaube ich, 91 empfangen wurde, als sie einreisen durften mit Schlägen und ja, also diese Rollkommandos gab es damals und ich würde sagen, wenn man die NSU verstehen will, sollte man nochmal in die Frühphase der 90er Jahre gucken, was da in Thüringen und sonst wo passiert ist.
Das ist nochmal echt erstaunlich und auch nochmal, gestern gab es ja den Civis-Preis, der wurde vergeben und dann hat so mehrere Preise, aber den Hauptpreis hat dann Podcast Rise and Shine, die vor allem eine Folge gemacht haben zu Rostock-Lichtenhagen, Rostock-Lichtenhagen, und nochmal auch da reingegangen, so Interviews geführt hat und so weiter und auch nochmal mit den Leuten gesprochen haben, die überhaupt lange Zeit nicht wussten, dass das ein rassistischer Anschlag war, also die überhaupt keine Information hatten, ne? Yes. Und das ist total verrückt, wenn man nochmal auch diese Kontinuitäten sich nochmal anschaut, bis heute jetzt mit Hanau und so weiter, so, das ist das eine, worüber, und ich glaube, vielleicht reden wir auch nochmal, weil Flucht und Rassismus gehört auch immer zusammen. Ja. Aber, und trotzdem frage ich mich, du hast in der Kneipe gearbeitet und so weiter, und in diesem Moment, du hättest da ja nicht hingehen müssen. Also ich meine, was war das, was dich da hingebracht hat?
Ich habe einfach gesagt, also, zu meiner damaligen Freundin, ich muss da hin.
Hattest du einen Zusammenhang zu Flucht? Hattest du irgendwas mal aktiv davor schon irgendwie?
Ja, ja. Ich war schon viele Jahre, hatte mich als Jugendlicher politisch aktiv und von daher war immer auch das ein Thema oder Rassismus. Das waren auch die Zeiten, wo man dann von Ausländerfeindlichkeit geredet hat, ne? Und die interkulturelle Woche war die Ausländerwoche. Mhm. Also wir sind ja ein bisschen weitergekommen, auch sprachlich. Auch wenn ich beim Flüchtlingen noch ein bisschen einige denken, der schwächelt da noch, aber so halt. Und so klar, und auch ich komme aus einem Dorf in Bayern, irgendwo in Unterfranken, und da hat auch der Freitod von Kemal Altun hat da eine Rolle gespielt, also 30. August, ich glaube 83. Ja, aus dem siebten Stock des Gerichtes gesprungen ist und da hat in ganz Deutschland eine Welle aus, also in damals Bundesrepublik Deutschland, das ist der Westteil, eine ganze Welle von Demonstrationen ausgelöst und es haben sich Flüchtlingsräte, Flüchtlingsinitiativen dann auch viel stärker artikuliert, weil das war ein türkischer Schutzsuchender, den man praktisch ausweisen wollte, zurück in ein Folterregime damals. Mhm. Und er hat den Suizid begangen, was auch Ausdruck ist von der Härte und Grausamkeit auch des damaligen Asyl- und Ausländerrechts in der Situation. Von daher war das immer ein Thema. Also wer fortschrittliche Politik in dem Land machen will, muss sich mit dem Thema Rassismus, Antisemitismus, ganz klar, und eben dann auch vermittelt mit Asyl auseinandersetzen. Ne? Das gehört einfach dazu, da muss man kein Asylexperte sein. Ich wollte kein Asylexperte werden. Mhm. Aber es war immer wichtig und ich denke auch alle Menschen, die ein bisschen Verständnis haben, was in Deutschland im Nationalsozialismus passiert ist, was mit was der Holocaust, die Shoah bedeutet, ja, und was es bedeutete für Flüchtlinge, Juden aus Österreich und Deutschland nur vor geschlossenen Grenzen zu stehen. Ja? Und da gab es keine Konvention. Da gab es einfach nur die, was wir heute Pushback nennen. Ja? Aber nur war das der Pushback von der schweizerischen Grenze halt in den Folterkeller der Gestapo. Also was es heißt, keine Fluchtwege zu haben. Keine Möglichkeit. Also von daher, wenn man emanzipatorische Politik machen will, dann kommt man nicht an diesem Kernbereich, auch Asyl, vorbei. Ja, also auch historisch gesehen. Und so war auch die Auseinandersetzung in den frühen 90ern, dass man bereit war, eine Errungenschaft, also der Verfassungsartikel war ja auch eine Errungenschaft oder eine bittere Konsequenz aus dem Nationalsozialismus. Mhm. Und dass in Deutschland im Jahr 93 praktisch mit dem Hintergrund der brennenden Flüchtlings- und Migrantenheime und Wohnungen dieser Verfassungsartikel geschleift wurde. Das ist ein sehr dramatischer Vorgang. Ne? Das war eine bleierne Zeit, eine blutige Zeit, darf man nicht vergessen. Und ich meine, in Rostock-Lichtenhagen konnten wir tagelang im Fernsehen mitverfolgen, wie das Haus attackiert wurde. Und wir waren live dabei, als es brannte. Und oben auf dem Dach Bewohnerin und ein Kamerateam um ihr Überleben gekämpft haben. Und es ist nichts passiert. Kam keine Polizei. Ich glaube, der Polizeichef hat damals gerade sein Hemd gewechselt, Wäsche gewechselt. Na, also ich meine, das ist nicht so lange her, dass in Deutschland, man muss sich das vorstellen, ein Pogrom live im Fernsehen zu verfolgen ist. Und es kommt niemand. Es kommt niemand. Es hilft niemand. So, das ist, und ich meine, du hattest einen Zusammenhang, es gibt eine Linie, und wenn man sich auch fragt, was in Hanau passiert ist, wie diese Anschläge, dass die Anschläge weitergehen, dass Synagogen auch angegriffen werden, der versuchte Anschlag auf Halle. Und. Also wir sehen da schon, Kontinuität ist ein zu harmloser Begriff, sondern wir sind da mit einem massiven, wir sind schon sehr lange, sehr, sehr lange, da mit einem massiven Problem befasst. Wir sind noch nicht so weitergekommen, wie wir es vielleicht irgendwann mal in den 90er Jahren gedacht haben oder manche in den 80ern und. Also da ist noch...
Ich würde auch gleich nochmal dann, also diesen Rückblick auf diesen Jahrzehnte, und ich finde es total spannend, wie du nochmal, also wie wir nochmal reingehen in die Geschichte, wo wir nochmal einzelne Punkte, und dann denkt man, naja, okay, an heute und was sind die Veränderungen, was sind die Unterschiede, was nicht, und gerade noch 1993, aber ich verstehe, mit diesem Satz, wenn du sagst, emanzipatorische Politik, wenn man das betreiben will, dann, also das hast du eh schon vorher gemacht, und dann war es, so stelle ich mir das vor, sozusagen, das ist nicht richtig, was da passiert, ja, und ich will und muss mich da einbringen, und das ist ja das eine, man macht mal ein, zwei Jahre, es gibt ja sozusagen Engagement und so weiter, dann verändert sich das, aber dir ist dann geblieben. Ich weiß nicht, ob das 1993 dazu geführt hat, dass du gemerkt hast, ich muss da jetzt noch weitermachen, oder was ist das, dass du dann letztendlich mindestens mal in den 90er Jahren weiter dran geblieben bist?
Ja, also ich meine, das war nicht nur 2015, sondern die ganzen 90er Jahre waren eine brutale Auseinandersetzung im Asylbereich. Also da waren ja so nur mal historisch Seiters, Rudolf Seiters oder Manfred Kanter war Innenminister, ein Hardliner aus Hessen, ne? in Hessen gab es ja immer viele Hardliner aus der CDU, da war sicher einer der größten Hardliner. Und dann kam Otto Schily für Rot-Grün 98 und der war auch ein Hardliner. Ja, also wir hatten ja nicht irgendwie, wir hatten in den 90er Jahren ganz viele Entwicklungen, die wir vielleicht immer wieder sehen, dass ein Land, was die meisten Asylsuchenden aufnimmt, mit einer Akribie und Härte und bürokratischer und gesetzgeberischer Präzision es schafft, hohe Zahlen, es ging immer um Zahlen. Wenn wir über heute reden, geht es auch immer nur, also Zahlen heißt, ihr sollt nicht da sein. Bleibt da, wo ihr seid. Also erfolgreiche Flüchtlingspolitik in Europa ist ja, bleibt uns vom Hals. Wir wollen euch nicht sehen. Ja? Bleibt da in den Drittstaaten, wo dafür geben wir Geld aus. Und so war es halt damals, war halt auch so eine Geschichte, dass Deutschland eine massive Restriktion, der berühmte Wettlauf der Schäbigkeit, den praktisch in Europa ausgelöst hat, weil es mit so vielen Gesetzesverschärfungen, die dann kamen, die großen Lager, die Erweiterung von Abschiebungshaft, die Schnellverfahren, die Konzentrierung der Kapazitäten, um mehr Menschen abzuschieben, sehr effizient abzuschieben, ja, Abschiebeverträge, Schengen-Kooperation ausbauen, das sind jetzt alles historische Begriffe, aber das ist so, was die, da hat Deutschland mit einer ziemlichen Härte praktisch das Thema auch nochmal anders europäisiert, weil ganz klar, sind auch viele Leute auch aus Deutschland dann nicht nur abgeschoben worden, sondern in andere europäischen Länder, weil Deutschland war halt so repressiv. Und dann ist eine Entwicklung eingetreten, nur mal als Vorstellung von über 400.000 Asylgesuche im Jahr in den 92er, 93er Jahren auf knapp 20.000 im Jahr 2007. Das ist eine Entwicklung, wo fast durchgängig, egal was in der Welt passiert ist, die Zahlen in Deutschland zurückgegangen sind. Ja, und das ist ein Beitrag, den Deutschland, also die deutsche Härte und deutsche Effizienz mit allen Implikationen hat sich da durchgesetzt und hat eben die Zahlen so nach unten gedrückt, dass Deutschland wirklich ein sehr, sehr unwirtliches Land wurde für Schutz.
Und deutsche Härte, deutsche Akribie.
Ja, Lager. Immer, Deutschland baut Lager, also jetzt wirklich diese neue, andere Lager, aber diese Lager, Großunterkünfte, Menschen möglichst nicht wohnen zu lassen, sondern in große Einheiten zusammen.
Ist das eine deutsche Besonderheit?
Ja, das ist mittlerweile ein europäischer Standard, aber Deutschland hat es sehr, sehr, gerade als schon sehr früh als Asylland noch die alte Bundesrepublik seit 1978 sehr kultiviert als Abschreckungsmethode. Ja? Und es spielt eine starke Rolle und Lager und dieses Sortieren von Menschen und damit auch Ausstellen von Menschen. Ja? Also sie zu entblößen hinter Stacheldraht. Auch ein bisschen als Targets, ne, als Zielscheibe auch nochmal klarer zu identifizieren. Das ist nicht nur in Deutschland so, aber Deutschland hat eine sehr lange Tradition, auch in der neueren Geschichte. Ich rede jetzt von Flüchtlingslager, aber ich sage Lager, weil es ist ein hässlicher Begriff. Aber Lager hat auch die Implikation, dass es die Tendenz zu totalen Institutionen wird, dass es keine Privatsphäre gibt. Ne? Also, auch wenn man rein und raus gehen kann. Ich rede nicht von Haftzentren oder so. Aber dass es kein Wohnen gibt, dass Kinder nicht ausreichend Platz haben, um überhaupt einen Tisch zu finden, wo sie in Ruhe ihre Hausaufgaben machen können. Und. Also Lager ist ein Ort der Unsicherheit, für Frauen auf die Toilette zu gehen und. Und das ist sehr stark in dieser deutschen Asyltradition verankert, schon sehr lange. Es war vor dem, lassen wir jetzt mal. Also es gab auch schon vor dem Nationalsozialismus so eine Tradition mit diesem, also diese Lagerhaltung hat da eine Bedeutung. Na, also ich meine, also wie gesagt, es geht um Großunterkünfte. Ich rede jetzt von, ne, also weil uns, ich rede jetzt nicht von Internierungslagern oder was anderes, sondern Aber diese Vorstellung, dass man Menschen sehr lange, auch heute in den Ankerzentren und anderswo, sehr lange unter raushält aus der Gesellschaft, nicht ankommen lässt, ihnen auch mitteilt über das Leben unter diesen Bedingungen, du bist noch nicht da. Du bist noch nicht angekommen. Du bleibst weiterhin in der Limbo-Situation und das ist eine sehr ungute Entwicklung, natürlich eine menschenunwürdige Variante.
Ja, also ich merke gerade, eigentlich müsste man, also über Lager alleine könnte man nochmal eine eigene Folge machen, weil also erstens ist das mit Ankerzentren, ich meine, das ist jetzt sozusagen neue Begrifflichkeiten, immer wieder also das Gleiche sozusagen weit weg von dezentralen Wohnungsangeboten und so weiter. Aber ich will nochmal das andere, was ich aber sehr faszinierend und eindrücklich finde, ist nochmal den Paragraphen 16 1993, war ja da überhaupt nicht so ein Bewusstsein in der Zeit. Aber für die, die auch nicht so sehr in den Flüchtlings in der Community und in diesem Wissen sind, was hatte das damals und was hat das für heute, du hast ein bisschen angerissen mit den Zahlen, die runtergegangen sind, immens runtergegangen sind, für eine Dimension, was hat das mit euch gemacht? Wie war die Debatte damals auch? Habt ihr das schon so? Manchmal merkt man ja Dinge erst dann im Nachhinein, wenn man vielleicht zu den Experten gehört, vielleicht nicht so sehr. Aber war die Konsequenz und die Auswirkung so deutlich schon? War das so klar?
Ja. Helmut Kohl, der langjährige Bundeskanzler, der hat schon 1986, mag jetzt irritieren, wie eine Geschichtsstunde, hat er gesagt, wir wollen Schengen, wir wollen Europa bauen. Und damals hat er schon gesagt, aber als Drohung, müssten wir nicht dann auch unser Grundgesetz ändern, also schleifen, wegen Europa, damit wir kompatibel sind mit den anderen, weil wir so ein Deluxe-Recht in der Verfassung haben. Es wurde geschleift. Aber jetzt kommt eigentlich, wenn man das Grundgesetz sieht und auch die heutige Auseinandersetzung, wir haben immer ähnliche Auseinandersetzungen. Es geht immer um die Frage, dürfen die Leute ankommen? Dürfen die Leute das aufs Territorium und haben ein Anrecht auf ein faires rechtsstaatliches Asylverfahren? Es geht immer um diese Frage. Zugang zum Recht. Zugang zum Territorium. Und der alte Artikel 16 hat im Kern das eigentlich gewährleistet, nochmal klarzustellen, ihr dürft an der Grenze nicht einfach zurückweisen, ihr müsst euch die Geschichte anhören. Und das Anhören der Fluchtbeweggründe, der Asylgründe, findet in einem rechtsstaatlichen Verfahren statt. Das hat im Kern eigentlich auch dieser Verfassungsrang, auch wenn wir heute über die Verfassung reden, ausgemacht. Die Verfassung hat nicht erzählt, dass es dann wunderbar ist, dass man nicht im Lager lebt oder dass man gleich menschenwürdig untergebracht wird. Nein, das machen einfache Gesetze der Umsetzung. Aber im Kern hat die Verfassung eines geregelt, wo wir sagen, mittlerweile sind wir im Völkerrecht auch so weit. Du darfst kommen und du hast ein Anrecht auf ein faires Asylverfahren und du hast ein Anrecht auf Rechtsschutz. Auch bei negativer Entscheidung, dass du nicht ex und hop weggeschickt wirst. Ja, weil es geht, bei Schutzsuchenden geht es halt nicht um eine Baugenehmigung, sondern es geht halt im Zweifelsfall um Leben oder Tod. Ne? So. Das ist im Kern die Auseinandersetzung, war auch damals die Auseinandersetzung. Und dann kam der Gesetzgeber, hat gesagt, ja, wir lassen den Artikel stehen, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und dann kommen die ganzen Einschränkungen. Ne, da kam diese Drittstaatenregelung, die Konzeption der sicheren Herkunftsländer. Aber die Konzeption der sicheren Drittstaaten, ohne ins Detail zu gehen, ist ja auch mehr die Vorstellung, du kriegst Asyl, aber nicht bei uns. Das ist auch das, was in den europäischen Asylzuständigkeiten, Dublin, immer wieder auftaucht. Es geht darum, ja, wir versprechen dir was, aber nicht bei uns. Und das ist eigentlich im Kern immer die Auseinandersetzung. Also das Grundrecht auf Asyl war eine Erinnerung an den Holocaust, an den Nationalsozialismus, an das Leid der Überlebenden Schutz suchen und der Flüchtlinge, ne? Die überwiegend, also Leute im Exil, Juden, die es vielleicht geschafft haben, und dass bestimmte Sachen nicht nochmal passieren sollen. Und eine wichtige Geschichte ist halt, das war in dem Grundgesetzartikel drin, aber ist auch weiterentwickelt in der Genfer Flüchtlingskonvention und auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich darf niemand an der Grenze einfach zurückprügeln, zurückweisen, wenn die Person in irgendeiner Weise schutzbedürftig ist. Ich muss oder irgend sowas äußert. Und dann muss ich gucken. Und nicht der Grenzschützer ist das Schicksal, sondern es sind zuständige Behörden. Das wäre bei uns das Bundesamt. Ja? Für Asylmigration. Also so.
Ja. Nochmal sehr, sehr danke, dass du sozusagen, ich meine, das ist ja.
Und das ist, geht aber heute auch.
Ne? Was meinst du?
Ja, heute an der Grenze, wir haben Zehntausende von Pushbacks, illegale Zurückweisungen an allen möglichen Außengrenzen. Und das sind glatte Verstöße gegen europäisches Recht, gegen internationales Recht, Völkerrecht. Und das, da ist es vor allem halt die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. Das ist eine Charta der Grundrechte. Und im Prinzip hat auch wahrscheinlich jedes demokratische Land in der Verfassung nochmal einen Passus drin. Also es ist tausendfach abgesichert, dass man das nicht machen darf, aber es passiert. Ne? Also die Auseinandersetzung sind immer ähnlich. Damals war es Deutschland. Heute reden wir halt von einem Club von 27 Staaten, wo aber die Grundauseinandersetzung ähnlich ist. Zugang zu Recht. Zugang zum rechtsstaatlichen Verfahren. Rechtsschutz. Menschenwürde bei der Unterbringung. Also, das sind doch Standards, ja, wo man sagt, das sind zivilisatorische Standards, um die es geht, aber die stehen immer mit zur Disposition.
Ja. Hast du, sagst du 70 Jahre, im Sommer 70 Jahre, Genfer Flüchtlingskonvention, und ich finde immer, deswegen ist toll, also auch nochmal historischen Blick, weil der schärft letztendlich den Blick, auch auf aktuelle Situationen, und, aber hast du, ich meine, das ist schwierig, als jemand, der so in der Flüchtlingscommunity drin ist und so, aber hast du Verständnis für Staaten, dass die sagen, wir können nicht einfach jeden reinlassen, also es gibt diese Debatte ja, Open Borders und so weiter,
ja.
Offene Grenzen und so weiter, das ist ja keine Position von Pro-Asyl, aber wir reden nicht von den sozusagen radikalen Zuständen und so weiter, von der Akribie und so weiter, das ist was anderes. Aber das Grundprinzip zu sagen, naja, ein Staat muss schon regeln, wer rein darf und wer nicht rein darf und so weiter, hast du dafür irgendwie ein Gefühl oder so ein Verständnis dafür?
Ich muss damit umgehen, mit der Diskussion. Ja. Weil, das Völkerrecht oder auch Asylrecht heißt, auch wenn es für viele unpopulär ist, steht morgen einer vor der Tür, hat er das Recht, und ja, stehen morgen 1 Million vor der Tür, dann haben sie diesen Rechtsanspruch auf dieses, was ich beschrieben habe, also den Rechtsanspruch, dass ihr Schutzgesuch gehört wird, ja, und in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Das haben sie. So sieht eigentlich auch das internationale des Völkerrechts vor. Und jetzt im Migrationsbereich sind die Staaten freier. Die können sagen, ich will jetzt 100.000 Schuhputzer und Schuhputzerinnen, die kriegen für mir kriegen Visum, ja, also gibt's halt nicht mehr. Aber zum Beispiel, ja, die können entscheiden, ob sie bestimmte Leute im Migrationsbereich anwerben, ob wir das Richtige oder du als Gewerkschafter oder ich als Menschenrechter das sinnig finden oder nicht. Ja. Egal, aber das kann man staatlich regeln. Im Flüchtlingsbereich sind sie halt nicht so frei, weil sie völkerrechtliche Verpflichtungen haben. Also denen würden sie sich gern entledigen. Ob eine Einwanderungspolitik dieser Art, à la carte, funktioniert, sinnig ist, das ist eine ganz andere Frage, ne? Weil auch Einwanderung oder Migration, wir sind alle ja kleine Manager und alle wollen alles managen und Migrationsmanagement und Kontrolle und das ist so ein Ding auch mit Omnipotenzfantasien, was in der Realität nicht so funktioniert, aber wenn man falsche Politik macht, kann es halt viel, viel Leid produzieren, auch im Migrationsbereich. Ne? Also alles, was ich legal machen lasse, verhindert Ausbeutungsverhältnisse, gerade als Gewerkschafter. Ne? Also wenn die Leute halt legal einreisen können und dann können sie sich auch wehren gegen, ich rede jetzt von Migration, auch von Arbeitsmigration, dann können sie sich wehren in den Plantagen in Spanien und so weiter oder in Italien, wo wir halt das tolle Obst, das wir da günstig kriegen, oder erbärmlichsten Bedingungen immer noch produziert wird, jetzt 2021. Und das sind ja auch Leute, die prekär oder überhaupt keinen Status haben. Davon, das ist halt nicht eine Einwanderungspolitik, die man gut finden sollte und die kontraproduktiv ist und die zum Teil auch zu Absurditäten führt, dass Leute zum Teil auf dem Weg zu dem Sklavenjob sterben, weil sie mit dem Boot ertrinken. Mhm. Na, also es sind völlig menschenrechtlich bedenkliche und schlimme Sachen, aber es ist auch eine völlig widersprüchliche und auch zum Teil doppelbödige Form der Migrationspolitik, wenn wir überhaupt den großen Begriff dazu verwenden sollen. Rational ist es nicht und menschlich auch nicht unbedingt. Ne? Aber da kann ich was ändern. Klar, da ist der Fluchtbereich ist ein bisschen getrennt davon.
Genau. Und trotzdem ist dieser Aspekt von Kontrolle und wir regeln das und wir dürfen nicht zur Überforderung und wir haben zwar einen völkerrechtlichen Verpflichtungen, die haben wir, aber das Aushebeln findet ja ständig und permanent statt.
Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. 2015. Ich habe den September gewürdigt, als einen historischen Moment, einen sehr berührenden Moment. Das war praktisch, vielleicht war es auch ein kleiner Mauerfall für die Asylbewegung. Ja? Ein kleines 89. aber wieso kommen, also einmal war, wie es, gut, Fluchtursachen. Hauptfluchtursachen in unserem Bereich sind vielschichtig. Ich rede noch nicht von dem Klimakaos, sondern es ist Krieg. Krieg. Bürgerkriege. 50% der Weltflüchtlingscommunity kommen, die über die Grenze kommen, kommen aus diesem Konflikt. Da kann man sich fragen, was kann man da vorher machen? Na, also, bevor ich sage, seid ihr überfordert oder nicht, was kann ich vorher machen? Ich kann bei den Fluchtursachen, gibt es sicher Punkte, wo der Westen auch falsch agiert hat, auch in der Rüstungspolitik oder in der Unterstützungspolitik oder im Wegschauen bei Diktatoren. Also alles Mögliche. Es wäre ein eigenes Thema. Man könnte fragen, wie viele falsche Militärinterventionen gab es in der Geschichte und die haben zum Schluss mehr, auch von der NATO, von den USA und so weiter, haben danach mehr Leid produziert, mehr Schutz. Alles Mögliche. Es ist ein eigenes Thema. Dann kommt ein zweites Thema, was das 2015 so bemerkenswert war. Der Antonio Guterres, der heute Generalsekretär der Vereinten Nationen ist, war damals Flüchtlingskommissar, hat er irgendwann mal gesagt, wenn der Arme in die Hallen der Reichen schreitet, dann realisiert der Reiche, dass es Armut. Ja? So hat er sinngemäß gesagt, und das war der Effekt von 2015. Man könnte sagen, 2015 hat selbst, wir haben eine sehr kluge Kanzlerin, die aber in einem Interview auch mal zugegeben hat, dass sie erst sehr spät realisiert hat, dass Zypern und Syrien nur nicht sehr weit voneinander weg ist. Also ist ganz klar, dass ein Riesenkrieg, der internationalisiert ist, vor der Haustür Europas stattfindet, unmittelbar. Nur noch getrennt durch ein bisschen Mittelmeer von Syrien nach Zypern, sind vielleicht 100 Kilometer, oder ein Land dazwischen, ein Beitrittsland, Kandidaten, Türkei. Ja, und dass es ganz viele Schutzsuchende schon in Nachbarstaaten gibt. Und es hat wenig interessiert, und man hat auch wenig investiert. Wir haben immer gesagt, als Pro-Asyl und auch die anderen, ihr müsst eben Libanon, ihr müsst in Jordanien, in der Türkei, ihr müsst in den Hauptaufnahmeländern, also damals auch noch aus Ägypten, ihr müsst die Leute vor Ort unterstützen, damit die Menschen würdig leben können als Schutzsuchende, als Flüchtlinge. Und da ist zu wenig gemacht worden. Das gibt man heute auch zu. Und dann kam die zweite Ebene, wenn ein Konflikt länger anhält, muss man halt auch nachhaltige Lösungen finden. Und eine nachhaltige Lösung von einer Dauerkrise, einer dauerhumanitären Krise ist, man muss aufnehmen, proaktiv aufnehmen, Menschen. Das kann man machen durch humanitäre Visa, das kann man machen durch Resettlement, das ist Quatsch. Die deutsche Übersetzung ist dann die Neuansiedlung. Das ist kein schöner Begriff, aber dass man sagt, ich nehme Schutzsuchende aus dem Libanon auf, syrische Schutzsuchende, die wurden schon von der UN geprüft, die kommen an und sind Flüchtlinge und haben den Flüchtlingspass, den Anrecht auf den Flüchtlingspass mit allen Rechten. Und dass man sowas macht. Also man kann, also bevor ich sage, bin ich überfordert, könnte ich auch vorher eine intelligente Politik machen. Es gibt keine einfachen Lösungen, aber du musst jetzt kein Militärexperte sein, dass bestimmte Konflikte, es ist nicht gut, Waffen zu liefern in Konfliktgebiete. Und es ist auch nicht klug, Panzer dem Erdogan in die Hand zu geben, die dann in Abrin, in Nordsyrien auftauchen und wieder neues Leid und vor allem neue Fluchtbewegungen auslösen. Mhm. Es ist nicht klug, Deals mit Leuten zu machen, die so autoritär sind, dass sie genau wie Gangs, dass sich nur wechselseitig erpressen, auf dem Rücken von Schutzsuchenden. Erdogan mit der Europäischen Union. Jetzt haben wir einen Konflikt mit dem marokkanischen König, der...
Was für ein Konflikt?
Ja, die Auseinandersetzung um Theuda Meir, dass der mal sagt, ich lasse mal ein paar Tage die Grenze ein bisschen unbewachter. Da kommen dann 8000 Leute in die spanischen Enklaven und er hat ein Interesse, er weiß ganz genau, Europa schaltet sofort wieder in den Panikmodus, Krise, wir müssen handeln und da gibt's mehr Geld und außerdem hat er noch ein Interesse, dass ein Führer von Polisario, der in Spanien gerade in Krankenbehandlung ist, dass dem der Prozess gemacht wird, weil die Polisario und die Frage der Westsahara, die ja international noch nicht geklärt ist oder völkerrechtswidrig annektiert wurde von Marokko, halt immer noch ein Thema ist. Mhm. Und Spanien sollte einfach da auf Linie gehen. Mhm. Und dann spielt er der König, spielt dann, lässt dann mal 8000, auch viele Kids über die Grenze und auf der anderen Seite empfangen werden sie von Militärs und Polizei empfangen und Europa macht schon Krisensitzungen wegen 8000 Menschen und dann werden schon 4000 dann auch wieder durch die kleine Tür in der Mauer zwischen Marokko und Europa Post wenden, ich würde sagen illegal zurückgeschickt, aber dann haben wir solche Debatten und ein Europa, was nur noch über Deals, darauf will ich raus, mit Transitländern, mit autoritären Machthabern denkt, die erpresst, aber umgekehrt auch sich erpressen lässt und immer, das Ganze findet immer auf dem Rücken von sowohl Schutzsuchenden als auch Migrantinnen und Migranten statt. Die werden immer zum Chip gemacht in diesem zynischen Spiel, und sind die Manövriermasse und das ist halt eine Politik, die ein sehr, sehr zynisches Vorstellung hat von Erfolg. Ja? Es ist ein Erfolg für Europa, wenn die libysche Küstenwache, die es vorher so nicht gab, die de facto Verbrecher sind, Warlords, selber im Menschenschmuggelbereich oder gar im Menschenhandelsbereich, also im Versklavungsbereich drin sind, die finanzieren und ausbilden, dass die dann praktisch im Mittelmeer die Zehntausende von Schutzsuchenden zurückbringen, und zwar wohin? Nicht in ein Hotel oder irgend sowas, sondern in ein Folterlager. Und das findet halt im Namen Europa statt. Nur macht sich Europa da die Finger schmutzig, weil da verhindert es ja noch der Europäische Gerichtshof oder unsere Konvention, dass man das nicht selber macht. Aber dann kauft man sich Buddies, und die machen dann die Drecksarbeit und lassen sich zahlen verkaufen auch die Leute nochmal und verdienen nochmal Geld. Es sind immer, aber also es finden schwerste Menschenrechtsverletzungen statt im Namen Europas. Mhm. Und das machen halt von mir aus Leute, denen ich das Ticket gebe. Mhm. Ja, du machst die Dreckarbeit, du bist der Bouncer, du bist der Türsteher. Mhm. Mach es sauber. Ich will es gar nicht ganz genau wissen, wie du es machst, aber mach es. Mhm. Ja, so. Das ist dann erfolgreich, wenn die Zahlen runtergehen. Aber so eine Politik wird den fällt halt irgendwie auch, wenn sie überhaupt keinen Kompass hat, keinen rechtlichen und keinen Wertekompass, dann fällt ihnen, fliegt ihnen halt das Projekt um die Ohren. Ja? Also das Projekt Europa heißt, das kann man gar nicht oft genug zitieren. Wenn man, der, im Artikel 2 des EU-Vertrages steht drin, worauf Europa basiert, die EU. Menschenrechte. Menschenwürde. Rechtsstaatlichkeit. Gleichheit. Da geht es ja um Frauenrechte. Minderheitenrechte. Da, auf diesen Werten basiert auch die EU. Hm. Das ist das Projekt Europa. Und die Realität ist, dass Nationalstaaten, aber auch Personal in Brüssel genau dieses Projekt verrät, zur Disposition stellt. Da kann man kurzfristig Erfolge haben auf den Kosten von einem Haufen Toten im Mittelmeer oder durch brutale Zurückweisungen an der Grenze, Pushbacks mit Misshandlungen und aller Gewalt. Und dann kann man auch Statthalter in Drittstaaten durchfinanzieren, damit sie Europa die Flüchtlinge vom Hals hält. Mhm. Aber die Politik wird scheitern. Die ist moralisch gescheitert, aber so eine Politik ist auch, also sie ist moralisch wirklich am Ende, würde ich sagen, aber so eine Politik wird da nicht funktionieren.
Ich könnte ja stundenlang auch dazu hören, ich meine, weil ich finde, du kannst nochmal die Linien sehr gut auch nochmal zeigen und auch die Zusammenhänge, und das ist sehr wichtig, weil ich glaube, ehrlich gesagt, das fehlt vielen, und ich meine, sowas würde ich mir wünschen, weil ich meine, eines der Motivation, so einen Podcast zu machen, weil ich dachte, ich habe keinen Bock mehr auf diese Talkshows. Ne? Und ich kann natürlich lange warten, oder das ist sozusagen nicht, sondern man braucht andere Formate und so weiter. Das, glaube ich, war wichtig, mal so Zusammenhänge. Ich meine, wahrscheinlich wirst du in der Talkshow auch ganz anders, wirst du gar nicht zum Wort kommen, weil das geht um ganz andere Dinge, Kontroversen aufbauen und so. Aber du sagst, moralisch ist sie gescheitert. Ich glaube, so, weiß nicht, ob da viel Widerspruch kommt. Man kann es natürlich immer wieder erklären. Aber ich habe nicht das Gefühl, weil ich meine, du hast jetzt, wir haben die Linie von 1993 gezogen, dann 2015 nochmal. Zwischendurch hatten wir Rot-Grün, man hat so bei Migrationseinwanderungspolitik und so weiter.
Ach, kein Spaß.
Genau. Also jetzt haben wir Merkel seit Jahrzehnten, sagen wir mal, seit was für 15 oder 16 Jahren das jetzt werden. Und wir haben aber auch, und das führt ja dazu, ich meine, weil du hast immer gesagt, was ist sozusagen, Flucht hat Ursachen. Aber auch so eine Politik hat ja Ursachen. Und eines der Ursachen ist ja, ob jetzt in den USA oder in Europa ist, sozusagen der Rechtspopulismus, der Rechtsextremismus, der Rassismus, der immer weitergeht und die Reaktion darauf. Das ist. Deswegen, wenn du sagst, so eine Politik wird scheitern, frage ich mich, wenn ich jetzt nochmal in die EU reinschaue und was da so alles so an Entwicklung ist, frage ich mich wirklich, weil das löst bei mir aus, noch 1-2 Jahre, dann wird sie scheitern, das wird offensichtlich, und dann gibt's eine Trendwende und dann geht's in das Problem. Meinst du das damit? Weil das sehe ich im Moment nicht.
Ja, es geht jetzt nicht um schnelle Hoffnungsschimmer oder so, sondern wir hatten ja mal kurz gefragt, kannst du verstehen, das war ja deine Frage, ganz am Anfang von diesem Exkurs, dass die einen sind überfordert, ne? Dass Staaten oder Gesellschaften überfordert sein können. Ja. Ne? Das war ja deine Frage auch. Und da hatten wir halt mehrere Schleifen gedreht. Man kann auch bevor ein Konflikt entsteht, das Hirn einschalten. Mhm. Und es gibt auch nicht nur repressive Prävention, sondern es gibt sinnige Prävention. Mhm. Ne? Also das eine wäre die Frage von Minimierung von Fluchtursachen. Ich rede nicht von Migration. Migration, die Leute wollen migrieren. Das finde ich ganz normal. Also was will ich da jetzt einen Deckel drauf? Also wer das denkt, ist, aber dass Leute nicht fliehen müssen, dass es weniger Kriege gibt, dass es weniger Waffen, also so, weniger Diktaturen, die man hofiert und die Leute foltern können. Das ist eine. Und dann gibt es das andere, dass es auf dem europäischen Radar dann Geld gibt, wenn es für Europa interessant ist, Flüchtlinge in Drittstaaten zu unterstützen. Also wen kratzt hier in der Debatte, ob jetzt in irgendeinem Flüchtlingslager in Kenia was oder anderswo die Kalorienzahl runtergeht, weil nicht genug Geld ist, also was die Kalorienzahl der täglichen Rationierung limitiert wird. Es wird immer dann interessant, wenn die auf der Fluchtroute nach Europa sind. Wen interessiert der Jemenkrieg, wenn die Leute aus Jemen kaum nach Europa kommen? Hm? So, also es gibt einmal, und dann findet nur Geld in Drittstaaten, jetzt wollten wir Libyen finanzieren, wir will Tunesien finanzieren, der marokkanische König kriegt noch mehr Geld und Erdogan will auch nicht nur finanziert werden, weil eine Flüchtlingsunterstützung in Drittstaaten ist immer sinnvoll, wenn es die Flüchtlinge auch bekommen. Aber die wollen auch politisch, ne, die sagen dann, da musst du, halt dich da raus, und wenn ich da nach Afrin gehe oder die Kurden angreife, dann möchte ich Ruhe im Karton haben in Europa, kommt mir nicht mit eurer Moral. So laufen die Deals, und Europa ist eben da nicht mit einem klaren Kompass. Und so meine ich, moralisch scheitert das, aber das ist auch eine sehr bornierte Politik, die da auch scheitert. Ne? Aber damit mache ich noch keinen Hoffnungsschimmer auf. Aber die EU, ich war immer ein glühender Vertreter, dass es wichtig ist, dass das Projekt Europa zu verteidigen, und das bin ich immer noch, zu verteidigen ist, gerade diese Wertigkeiten, diese rechtebasierte Kompass. Aber was in Brüssel zum Teil läuft und in den Nationalstaaten, ist halt da eine Abkehr davon. Auch wenn sie sonntags das immer loben und nach die Genfer Flüchtlingskonvention in Sonntagsreden würdigen werden, verstoßen sie im Alltag dagegen. Und das ist halt eine nicht konsistente Politik innerhalb Europas, was zum Glück auch viele Leute anbietet, ja, die ein offenes und menschenwürdiges, menschenrechtsbasiertes Europa im Kopf haben. Die sagen, das ist nicht mein Europa, das nicht. Und interessant ist ja noch eine andere Frage. Also wie willst du Leuten erklären, mit der Überforderung auch der Gesellschaften und der Staaten, wie willst du einem Staat irgendwie erklären, der vielleicht über Nacht 100.000 aufnimmt, ist das in Uganda schon passiert, aus dem Sudan, oder anderswo, wo über Nacht eine große Zahl von Menschen fliehen muss, und den, das sind meist ärmere Staaten, den will man dann als Forscher Europäer oder Europäerin dann mitteilen. Wir sind der Champion der Menschenrechte. Und haltet bitte eure Grenzen auf in dem Konflikt, damit es Fluchtkorridore gibt. Der gleiche Club, der zeitgleich alle Grenzen dicht macht. Ja? Also auch da, das Projekt Europa, was ja auch eine Faszination für andere Menschen in anderen Regionen hat, leidet halt auch bei dieser, ja, auch doppelbödigen oder heuchlerischen Politik der Menschenrechte. Mm. Also von der Leyen, die da im Tränengas gegen Flüchtlinge eingesetzt in Evros am 3.4. März 2020 steht und Griechenland preist, dass sie das Schild Europas sind, während ziemlich brachial gegen einfache Menschen an der Grenze vorgegangen wird. Das ist nicht mehr die Vertreterin des Projektes Europa. Ja, das ist sie nicht. Obwohl sie die Präsidentin der Europäischen Kommission ist, sie hat genau die Aufgabe, den europäischen Motor, die europäischen Werte, genau die zu verteidigen. Aber es hat sie an dem Tag verraten. Mhm. Und Griechenland hat verstanden, carte blanche, ja, Pushbacks, Zurückprügel zu Land und zu Wasser findet im Namen Europa statt. Die finden uns gut. Die sind die neuen Musterknaben. Und so haben sie es auch gemacht. Mhm. Ne, da bist du auch bei Moria und den ganzen anderen Elends-Hotspots. Mhm. Aber wenn das Führungspersonal so prinzipienlos ist, ja, dann nimmt dem Projekt zumindest den Schein, ne, den guten Schein. Ne. Ich hole den Begriff Strahlkraft umgehen. Ne, aber das ist ja die Faszination.
Ja, ja.
Auch für Flüchtlinge hat Europa das Versprechen mir eine Faszination.
Ja, ja.
Manchmal denke ich, die Flüchtlinge sind die letzten überzeugten Europäer.
Das wäre ein guter Titel, mein Gott. Wir müssen langsam oder wir kommen langsam zum Ende und ich habe zwei Sachen nochmal. Wir werden nicht mehr in die Tiefe gehen, was Moria und Griechenland angeht, aber das ist ja eines deiner Schwerpunktthemen in den letzten Jahren und da ist ja auch viel Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gewesen. Vielleicht kannst du einmal nochmal für die, die zuhören, deutlich machen, warum Griechenland, was eine Bedeutung Griechenland hat, auch jetzt im Projekt Europa. Und dann würde ich abschließend nochmal gucken, ein bisschen was wird uns wohl dieser Sommer wieder, weil das ist ja immer wieder neu, wir den Sommer wohl erwarten. Ne? Aber erstmal das so, was für eine Bedeutung hat Griechenland für Pro-Asyl? Also warum habt ihr da so einen Schwerpunkt hingelegt? Warum ist es wichtig?
Ja. Na, Griechenland steht immer so ein bisschen für alles. Schon lange muss Griechenland nicht nur im Asylbereich, aber auch in anderen Bereichen wird an Griechenland immer gerne exemplarisch was durchgespielt. Griechenland ist das Haupteinreiseland für viele Jahre gewesen für Schutzsuchende aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, also aber auch es kommen auch Flüchtlinge aus Somalia über Türkei, Griechenland nach Europa oder Kongo, also aus ganz verschiedenen Gebieten. Und Griechenland ist der zentrale Einreisepunkt schon seit vielen Jahren. Und dementsprechend wird in Griechenland halt auch vieles exemplarisch durchgespielt. In Griechenland wurde der berühmte, für Außenstehende nicht ganz einfach zu verstehen, ist der berühmte Türkei-Deal, wurde ja auch speziell für Griechenland ein bisschen zugeschnitten. Ne? Wo man sagt, wir machen jetzt so eine Konstruktion, um zu verstehen, wieso gibt es denn Moria? Also wieso leben Leute in Morias dieser Welt so lange im Elend? Das ist ja für den Außenstehenden nicht gut zu verstehen. Nach 2016, da war auch die Kanzlerin Merkel sehr maßgeblich und die Europäische Kommission, ein paar andere Mitgliedstaaten, den Deal mit Erdogan gemacht im März, wo man gesagt hat, im Prinzip alle möglichst alle Bootsflüchtlinge wollen wir zurückschicken in die Türkei. In Griechenland findet da auf den Inseln halt so ein Verfahren statt, in den Hotspots. Und wo man eigentlich schon impliziert hat, wir würden sagen, die Türkei ist ein sicheres Drittland für Flüchtlinge und deshalb kann man relativ schnell sehr viele Leute dahin zurückschicken. Und dafür bieten wir dann der Türkei Unterstützung an für die knapp 4 Millionen Schutzsuchende, überwiegend aus Syrien. 3,6 sind es, glaube ich, momentan nach offiziellen Zahlen. Und wir machen auch ein bisschen Resettlement-Aufnahme aus der Türkei. Ne? Die Konzeption war, dass man dann im nächsten Schritt in Griechenland so ein Verfahren etabliert hat, was so ein Hightech-Verfahren, was natürlich nicht damals wirklich in diesen Elendslagern im Morast, wollte man praktisch ein beschleunigtes Verfahren machen, wo ich sage, ah, du warst in der Türkei, du warst da eigentlich schon sicher in der Türkei, ich höre mir da ganz deine Fluchtgründe an, sondern ich prüfe nur noch, ob du sicher warst in der Türkei und schicke dich dann zurück. Das war so praktisch die Idee. Die Idee gibt's heute immer noch. Hat nicht ganz funktioniert, weil so Ideen in der Praxis nicht so einfach umzusetzen sind. Aber dann hat man gesagt, dann müssen die Leute auch auf den Inseln bleiben. Mhm. Du kommst ja irgendwie 2017 an und bist vielleicht 2019 immer noch in Moria mit deiner Familie. Ja, dein Sohn oder Tochter war nie in der Schule in der Zeit. Mhm. Deine Frau geht nur mit dir zusammen in dieses Dixi-Klo an der Ecke, was ein paar tausend Leute dann benutzt haben und ihr fühlt euch nie sicher, aber ihr backt wie eure Ur-Ur-Ur-Großeltern Brot im Erdloch. Ne? Also wo sind, so, das findet dann, das sind die Morias, das ist so eine Absurdität, das sind dann praktisch die alten Morias dieser Welt. Und Europa hat dann gesagt, okay, ja, wir machen Labor Ägäis. In der Ägäis probieren wir mal aus, wie künftige europäische Asylpolitik stattfinden soll. Labor Ägäis heißt, ich setze die Leute fest, ich mache ohne rechtsstaatliche Garantien de facto, Schnellverfahren, um die Leute dann möglichst schnell wieder in den Drittland oder in ihr Herkunftsland zu bringen. Das ist praktisch der, und das findet in Lagern statt, heißen dann nicht Lager, multifunktionale Aufnahmezentren. Und das ist der Plan, das war der Plan der letzten Jahre und ist auch der Plan der Zukunft der Europäischen Kommission, New Pact. Ja? Da gibt es praktisch nur noch den Streit, ist das Aufnahmezentrum, was neu gebaut wird, was das Moria Provisoriumszentrum nach dem Brand von Moria ablösen soll, ist es offen oder geschlossen? Die EU-Kommission will sagen, es sollte mehr offen sein. Der griechische Migrationsminister sagt, wir sollten es mehr geschlossen halten, weil unsere Leute freuen sich auch, wenn die Flüchtlinge aus dem Blick sind, wenn sie praktisch inhaftiert sind. Und wahrscheinlich wird Europa eine Kinderrutsche oder einen Spielplatz noch mit einbauen, aber es wird im Elendslager bleiben. Und heute leben die Leute auch im Elendslager. Und dem Moria 2.0, das ist praktisch die Fortsetzung von Verwaltung, Elendsverwaltung, auf Lesbos jetzt zum Beispiel, wo ganz viel Geld fließt und keiner kann erklären. Es ist wirklich... Wie kann man so viel Elend produzieren mit so viel Geld? Also das ist der Punkt. Und deshalb, also jetzt nur mal abstrakt, dieses Moria ist kein Ort mehr, nur sondern, Moria ist abgebrannt, sondern Moria ist eine Struktur, ist ein Konzept, ist ein Konzept der Europäischen Union, wie sie gedenken, an den Außengrenzen Flüchtlinge, schon also Asylsuchende abzufangen, zu sortieren, möglichst schnell einen Teil in Grenzverfahren außer Landes wiederzubringen.
Also verstehe ich es richtig. Das heißt, das, was du vorhin über Libyen gesprochen hast, ist sozusagen das erste Mal der Versuch, das auch innerhalb der europäischen Grenzen zu machen, als Versuch, als Labor, um dann könnte es sein, sozusagen, was in Moria und Griechenland funktioniert, könnte vielleicht aber anders funktionieren.
Ja, also das Labor, also Libyen ist natürlich Libyen ist die blutigste Angelegenheit. Also wenn man jetzt mit Verbrechern einen Deal macht, unmittelbar, ne, dann, dass man sagt, ey, fangt uns diese Boote ab und schickt die, ne, dann gehen die zurück nach Libyen und dann nach mir die Sintflut und da werden, wird vergewaltigt, gefoltert oder die Leute werden verkauft oder sterben unter schwierigsten Bedingungen in diesen Folterlagern. Wenn ich diesen Deal mache, dann bin ich ja schon außerhalb von allem. Ja, also ne, dann kann ich nicht mehr sagen, ich habe mich verabschiedet vom Projekt Europa, sondern dann bin ich ja schon, ich bin Komplize einer schwersten Menschenrechtsverletzung. Also das ist, da müsst, wenn wir mal eine Weltgemeinschaft haben, die was verurteilen kann oder auch einen Gerichtshof, der dazu in der Lage ist, dann wäre das vielleicht ein Ansatz, da mal genauer hinzugucken. Ne? Diese Moria- oder Hotspot-Ansätze sind innerhalb der Europäischen Union an den Außengrenzen und sind im Kern immer dazu gedacht, ja, also wie ein geschlossenes Grenzverfahren, sehr schnell Leute auszusortieren. Einige dürfen vielleicht weiter, wenn sie eine gute Prognose haben, oder nicht zu, andere werden möglichst über den Türkei-Deal direkt oder andere Deals in ein vermeintlich sicheres Drittland zurückgeschickt oder andere werden im Grenzverfahren dann möglichst schnell abschiebefähig gemacht nach langen Haftzeiträumen, um sie in Drittstaaten oder in Herkunftsländer abzuschieben. Das ist im Prinzip immer so das Konzept von den Hardlinern und das will man eigentlich da auf den Inseln durchführen. Und die Europäische Kommission will das in Form von Grenzverfahren neu etablieren in Zukunft an den europäischen Außengrenzen. So, also es ist jetzt einfach so, Griechenland ist ein Versuchsfeld, ist ein Labor und ist ein Ausgangspunkt, nachdem wir die Abgründe jetzt jahrelang geguckt haben, kann man sagen, der Abgrund, den wir da gesehen haben, das soll auch die Zukunft der europäischen Flüchtlingspolitik sein, wie sie auch, wie es von der Leyen und anderen und so. Das ist, deshalb ist Moria ist Sinnbild einer Politik, weil Moria als Lager, was im September 2020 abgebrannt ist, war das Elendslager der Welt, was, es gibt kein Lager, was besser und umfangreicher dokumentiert wurde, in der Welt. Es sind tausende Artikel, Reportagen. Aber da kommt ja der Punkt. So wie wir auf die Toten im Mittelmeer gucken und sagen, wieso rettet da niemand? Es gibt keine europäische Seenotrettung. Es gibt keine. Wissen alle, gucken alle auf Moria und sagen, schlimme Sache, schlimme Sache. Wieso müssen die Kinder barfuß im Elend, im Matsch leben? Wieso haben die nicht genug zu essen? Wieso haben die nicht genug Ärztinnen und Ärzte? Wieso müssen sie so lange da schwerst traumatisiert und retraumatisiert leben? Alles dokumentiert. Aber es ist immer, es hat sich nicht geändert. Ist nicht, es wurde deshalb, obwohl wir alles wissen und die Politik alles wissen, Politikerinnen waren ja tausendfach da, ist es weitergegangen. Wieso?
Genau.
Was denn wieso? Dafür? Wir waren nicht stark genug. War die Skandalisierung nicht stark genug? Waren die Tränen des Laschet, Herrn Laschet oder von Frau Baerbock? Die alle waren da. Alle waren da. Alle großen Politiker, alle kleinen Politiker waren da. Reichen die nicht aus, die Betroffenheit? Und dann muss man sagen, wenn es weitergeht, gibt es einen politischen Willen. Es gibt einen politischen Willen der Mitgliedstaaten, vielleicht nicht ganz so in kurzen Hosen bei den elendigen Verhältnissen dazustehen, aber dass dieses Festhalten der Menschen auf den Inseln als Abschreckungseffekt ihnen wichtig ist. Und deshalb gibt es das weiterhin. Ja, also, wie gesagt, da gibt es eine Bibliothek von kritischen Büchern dazu, die Schande Europas, alle wissen das, aber es ist, hat weiter existiert. Jetzt gehen wir in die nächste Phase, vielleicht nur in den Blick. Die nächste Phase wird sein, wir machen das Leid ein bisschen anders. Das Leid bleibt, aber es wird schöner, schöner nach außen verkauft, weil nämlich das Außen weniger Bilder bekommt von drinnen. Wir machen Lager, die weiter weg sind, die vielleicht ein bisschen cleaner sind, einen schönen Stacheldraht haben, besser organisiert sind, aber die Leute sind weg und gut kontrolliert. Und wir haben nicht, wir werden weniger Bilder bekommen über das Elend im Alltag.
Aber ist das heutzutage möglich? Ich meine, es gibt Smartphones,
es ist schwer, alles weil die, wenn man den Flüchtlingen nicht die Handys abnimmt, ja, ist es schwer. Aber du hast ja gesehen, dass mit dem neuen furchtbaren Lager als Alternative zu Moria, dem sogenannten Transitlager, ne, also Übergang im September soll ja schon Neues stehen, was aber nicht der Fall sein wird. Jetzt September 21. Das, da gibt es Zugangskontrolle, es gibt viel mehr Polizei, es wird mit Drohnen überwacht, es gibt eine massive Überwachung, es gibt natürlich Corona, es gibt den Lockdown, den permanenten Lockdown, und der Lockdown und die Quarantäne für Flüchtlinge wird beibehalten, während wir bald schön wieder schön Urlaub machen können in Griechenland. Ne, jetzt schon können wir schon ziemlich frei reisen. Aber es hat gezeigt, dass die Bilder weniger geworden sind. Weil der griechische Staat, die Behörden, natürlich auch im Verbund mit den europäischen Institutionen, viel stärkeren Zugriff haben auf dieses Lager. Und das ist eigentlich so auch, das gehört auch zum Modell. Und diese Lager sollen in allen Inseln neu gebaut werden. Auf Samos sehen wir schon, dass diese neuen europäischen Lager, ich weiß nicht, Lager, Aufnahmezentren, was auch immer, Registrierungen, Identifikationszentren, es gibt tausend Begriffe dazu, dass die halt aus dem Gefängnis sind. Also Zäune, NATO-Zaun, Sicherheitszonen.
Eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, mit Akribie und die Lage. Und
vielleicht gibt's dann ein besseres Catering. Ja? Also nein, ich meine das jetzt wirklich, es kann sein, dass dann irgendwas geliefert wird. Menschen da drin sind Objekte. Das ist eigentlich, sie sind nicht Subjekte. Und auch, jetzt kommt unser schwieriger Teil, der Pro-Asyl schwierige Teil, ist zu sagen, es gibt nicht nur Elend im Matsch, sondern hinten in dem Elend findet ein Verfahren statt, was aus unserer Sicht kein faires Asylverfahren ist. Ja, und es gibt keine Waffengleichheit, schon gar nicht. Es gibt keine Anwältinnen und Anwälte, die da zur Verfügung stehen, um dieser Maschinerie, die es in dem Elend gibt, von Asylbehörden und europäischen Institutionen und internationalen, also Frontex, EASO, die sind alle da drin in diesem Hotspot, dieser Maschinerie was entgegenzustellen. Wir bauen eine Maschine auf, die so elendig ist, und die Menschen werden da drin zum Objekt. Sie werden entwürdigt. Sie werden entwürdigt. Auch in Moria wurden sie entwürdigt. Sie wurden ausgestellt von allen möglichen. Sie wurden bebildert. Kinder wurden fotografiert, als wären sie Gegenstände. Und im Marketing, in der Darstellung zu verschärfen. Ne? Und so das Gleiche findet auch im Verfahren statt. Sie sind keine Subjekte. Mhm. Wenn nur Objekt habt, durchgeschlossen. Mhm. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Aber der Maschinenraum da, den ich jetzt gerade andeute, der bewegt uns halt auch, der ist aber nicht so gut zu bebildern.
Absolut. Ja. Oh, das ist echt, also da kommen mir tausend Sachen nochmal auf, Fragen, aber auch ja, nicht ganz Fragen, sondern eher nur noch staunen, immer wieder. Das heißt, du sagst, weil jetzt wieder sozusagen, man weiß über das Mittelmeer, man kriegt mit, Sea-Watch und so weiter, es wird jetzt häufiger berichtet auch hier und da, dass mehr Menschen übers Meer gehen, und wir sind immer noch in der Zeit von Corona und so weiter. Ja. Aber rechnest du auch damit, dass das, was wir letztes Jahr hatten, immer wieder mit Mori und ähnliches, dass das dieses Jahr wieder, oder wenn du richtig liegst, müsste das ja in der Regel trotzdem passieren, aber ja, versteckter und nicht so sichtbar für uns als Öffentlichkeit.
Das ist sicher eine Wunschvorstellung auch der, ich nenne es jetzt mal Salopp, der Festungsbauer. Ne? Also es kann, wir produzieren jetzt auch hässliche Bilder, wie der Österreicher Kurz, der Kanzler, immer gefordert hat, selber hässliche Bilder. Nicht nur Erdogan soll hässliche Bilder liefern, sondern wir müssen selber praktisch den Mut haben, hässliche Bilder zu kreieren. Orban sieht es genauso. Und diese Politik, dass man auch nicht bereit ist, selber hässliche Bilder zu kreieren, die setzt sich auch so fort. Ne? Also die hässlichen Bilder sind jetzt nicht nur jetzt die Bilder aus Moria. Die sind immer hässlich. Das sind hässliche Orte. Mhm. Nein, die neuen hässlichen Bilder sind bereit zur Konfrontation. Erdogan, letztes Jahr 2020, Ende Februar, Anfang März. Die vermeintliche Grenzöffnung nach Europa aus der Türkei. Und dann stehen Schutzsuchende da, und Europa zeigt mit aller Härte, mit Polizei, mit Militär, mit Milizen, mit Blendgranaten, mit scharfen Schüssen, wir verteidigen die europäische Grenze. Ja? Aspida, ne, wo dann sagt die von der Leyen, danke Griechenland, ihr seid das Schutzschild Europas. So, das ist so die Abteilung, ich bin bereit, die volle Härte zu zeigen. Da kommt keiner durch, da ist ja kaum jemand durchgekommen, by the way. Ja. Und das sind die neuen hässlichen Bilder. Und in Ceuta oder anderswo wird es genauso sein.
Mhm. Genau. Ja.
Also, weil Lügen, die Bilder sehen wir vermittelt. Da müssen wir uns immer klar machen, wir arbeiten mit Kriminellen zusammen. Europa, Deutschland, die Europäische Union, die italienische Regierung, ja, mit dem alten Libyen-Connection. Wir arbeiten mit Kriminellen zusammen und lassen es zu, dass Frauen, Männer und Kinder in nicht irgendwo einfach nur zurückgebracht werden, schlimm genug, im Bürgerkriegsland. Nein, sie werden irgendwie, und alle wissen das, in Folterlager gebracht. Und viele habe ich ja auch drunter. Viele eritreische, somalische Flüchtlinge früher. In Situationen wie früher im Sinai. Alte Geschichte. Ne? Aber sie werden in Folterlager. Sie kommen zu Tode, sie werden misshandelt, sie werden vergewaltigt und. Das findet statt. Das ist, wenn wir es sehen würden live, müssen wir sagen, ist nicht auszuhalten. Ja? Das heißt halt nur, die Kooperation mit der libyschen Küstenwache. Da bilden wir die aus. Natürlich auch mit Menschenrechtsstandards und so weiter und so weiter. Jeder kriegt irgendwie noch wahrscheinlich die EU-Grundrechtecharta unter den Arm in seiner Sprache. Aber das ist nicht der Punkt. Es finden Kooperationen mit Verbrechern statt. Das ist eine, die auch auf hoher See brutal sind. Man hat die Seenotrettung an die delegiert. Und dann gehen die in die Folterlager. Und dann sagt Europa, wir müssen aber auch ein paar evakuieren. Retten. Ne? Das macht, da gibt es Sklaverei, wenn CNN darüber berichtet. Ja, vor 2 Jahren. Und dann sind alle betröppelt. Und dann gibt es eine Initiative, wir müssen die Menschen retten. Aus diesen Folterlagen. Europäisch. Macron, Merkel. Und dann kommen ein paar, werden die ausgeflogen nach Niger. Und da werden die geparkt. Ein paar wenige. Ne, und dann dauert es ewig, bis vielleicht mal Europa oder ein anderes Land sie aufnimmt. Ein paar wurden ausgeflogen nach Ruanda und dort geparkt. Ja, weil Ruanda immerhin bereit war, ein paar der geknechteten Menschen aus Libyen aufzunehmen. Und das ist so, also das ist nicht zu steigern. Ne? Also das ist die blutigste Form der Kooperation. Das ist der blutigste Aspekt neben dem Massensterben, der blutigste Aspekt der europäischen Flüchtlingspolitik. Schlimmer geht's nimmer. Weißt du? Und das andere sind die Hotspots und die Pushbacks, also, dass man Völkerrecht an den Außengrenzen außer Kraft setzt, de facto. An fast allen Außengrenzen, dass man stillschweigen, sagt, der Kroate, der ist ein bisschen hart drauf. Das mit dem Foltern, das ist doch nicht nötig, aber hält die Grenze, ne? Also es gibt 1000 Berichte über Folter und Misshandlung an der kroatisch-bosnischen Grenze. Ich glaube, man könnte live darüber berichten. Aber bis da mal in Brüssel irgendwie mal ein Verfahren gegen Kroatien eingeleitet wird oder dass Seehofer dann vielleicht nicht mehr seine kroatischen Kollegen lobt. Das werden wir so nicht erleben momentan. Ne? Aber es ist ganz offenkundig und wir brauchen da eine Veränderung. Hier werden passieren Dinge an den europäischen Außengrenzen. Da hätte man normalerweise gesagt, das erfahren die Menschen, das sind Fluchtursachen. Also so schlimme Behandlung erfahren die in ihren Herkunftsländern. Dann sind sie Flüchtlinge. Da müssen wir ran.
Darum geht's. Ich habe zwei Fragen, aber die eine Frage ist, wir haben uns das nochmal angeschaut. Also dein Weg auch so in diese Flüchtlingsarbeit und seitdem und jetzt aber immer auch sehr klar an so Meilensteine, so eigentlich fürchterliche Meilensteine wie 93, wie jetzt auch nochmal 2015 war jetzt noch positiv, aber jetzt, was du jetzt auch nochmal geschildert hast. Und jetzt machst du das schon so nächstes Jahr 30 Jahre. Und dann frage ich mich natürlich, und das war mein Ausgangs, wie kommt man eigentlich da rein in so eine Arbeit? Und dann, wie hält man aber auch so das durch? Was hat dich sozusagen bei all dem Furchtbaren, was du berichtet hast, bei all dem, wo du denkst so, wie können Menschen das Menschen antun?
Ja.
Was hat dich durchhalten lassen? Was hat dir vielleicht auch Hoffnung gemacht? Und vielleicht auch dann nochmal nach vorne, was macht dir Hoffnung nach vorne?
Ja. Was das mit einem macht, das müssen andere dann auch entscheiden, ne? Weil natürlich gibt es, man muss einmal sich mehr prüfen, ob man das noch leidenschaftlich macht. Ja,
das ist zu hören, dass man Leidenschaft macht. Ne?
Du musst es, und dass man da nicht zynisch wird. Und das muss man sich selber natürlich auch fragen, oder dass man nicht dass man da noch zu diesem zum Kern, dass man den Kern auch wirklich zu dem steht, der Mission und auch dem lebt. Der Vorteil ist in dem Bereich, aber es gibt sicher auch einen anderen Berufsfeld, das wirst du von dir auch sagen. Ich habe das Privileg, auch europäische, ich arbeite seit 1999 sehr stark im europäischen Kontext. Ich habe viele Projekte, große Projekte. Ich habe sehr viele enge Bindungen zu Partner, Organisationen und Menschen in ganz Europa. Und es ist ein Privileg, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Das macht mir großen, macht mir auch Spaß. Und in diesen Phasen, ganz klar, auch sehr viel, da gibt es Phasen, wo man auch sehr viel ganz konkret mit People on the Move, ne? Also mit Leuten, die im griechisch balkanistischen Transit unterwegs sind. Und auch da muss ich sagen, dass es ja auch ein Privileg ist, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich rede jetzt auch mit den Betroffenen. Wenn man was versucht zu rocken, rauszuholen, man kriegt vielleicht auch als Menschenrechtsaktivistin oder Aktivist oft eine auf die Mütze, ziemlich hart. Aber man kämpft ja auch für konkrete Sachen oder auch für konkrete Menschen. Da gibt es auch ganz viele beglückende, kurze beglückende Momente. Nicht so stark wie der 4. September 2015, aber dafür lohnt es sich. Also mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, von den Betroffenen bis zu den Unterstützenden, ist es ein sehr spannender Bereich. Ich habe sehr viele herzliche, wundervolle Kolleginnen und Kollegen. Und wir gucken auch ein bisschen nacheinander, aufeinander, achten ein bisschen. Weil gerade ich bin sehr eng mit Griechenland. Wir haben da einen Verein gegründet, sehr guten Verein, Refugee Support Aegean, eine Partnerorganisation. Da arbeiten 16, 17 Leute, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und die in Lagern arbeiten, die mit Überlebenden von Schiffskatastrophen zusammenarbeiten, die in Moria sind, die kaum vollendete Juristinnen sind, also Anwältinnen, die sehr viel Erfolg auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben. So, da, und das sind Leute, die stehen oft wirklich in der Schusslinie. Die werden angegriffen von ihren Regierungen. Und da kann, lerne ich auch, also man sollte da auch sehr demütig sein. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen und es hilft mir auch ein bisschen die Sachen in eine richtige, in eine vernünftige Relation zu setzen. Ich kann leiden in meinem Homeoffice in Frankfurt am Main, aber ich bin immer noch privilegiert und viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter sehr repressiven Bedingungen. Ein guter Kollege von uns ist Taner Kilic, der in Griechenland, in der Türkei möglicherweise über mehrere Jahre ins Gefängnis muss und der schon immer in U-Haft war und Gründer von der Partnerorganisation von uns ist in Izmir, lange Zeit Amnesty Aktivist. So, die Leute müssen ihre ganze Existenz opfern und so gibt es einige in verschiedenen Teilen Europas auch und von daher Solidarität untereinander, das ist der Treibstoff, der uns am Leben hält und uns nach vorne bringt.
Und in meinem letzten, vielleicht ganz kurz, hast du Hoffnung nach vorne hin?
Das ist immer die interessante. Hoffnung ist ganz schwierig, ne? Also in allen Bereichen, man ist privat manchmal hoffnungsvoller oder manchmal auch sogar Fußball bezogen auf seinen Fußballverein. Ja. Aber im Menschenrechtsbereich sind es immer Wellenbewegungen. Ich habe nach der bleiernen Zeit der 90er Jahre auch eine Entwicklung miterlebt. Bin ich ja froh drum, dass es gab zwischen 2007 und 2015 hat die Asylszenerie in Deutschland, wird viele verwundern, sehr viel erreicht. Sehr viel Repression oder Restriktion zurückgedreht. Wäre eine eigene Sendung. Und dann kommt halt irgendwann der Rollback. Und der Rollback kam eben die Rückschläge, das Dauerfeuer läuft seit Herbst 2015. Also ganz kurz nach der historischen Nacht vom September. Und wir schaffen das. Und dann gibt es ganz viele Restriktionen und in Europa auf einmal auch kaum noch Willige, sondern nur noch Unwillige. ich glaube, dass es wird sicher auch eine längere Zeit, ein längerer Zyklus der Auseinandersetzung sein. Menschenrechtsarbeit heißt auch Verlangsamung von Verschärfung und dann eben aber auch die Standards, die Prinzipien zu verteidigen. Und wie gesagt, das ist manchmal oder oft sehr schmerzhaft, aber es ist ein klarer Kompass. Weißt du, also man muss auch nicht so viel überlegen, was zu tun ist. Ne? Ja. Das macht es auch einfacher. Und ich habe aber, das hatte ich vorhin schon angedeutet, also es sieht für mich jetzt gesellschaftlich bei allen Rechtsentwicklungen, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, alles, was es an Abwertung von Menschen und Menschenfeindlichkeit gibt, das ist da. Wir haben aber Zivilgesellschaft, sind wir, ich rede jetzt von der Bundesrepublik, an vielen Stellen stärker. Und es gibt eine Generation, das sind Flüchtlinge dabei, Geflüchtete, das sind Migrantinnen dabei, aber das sind ganz viele tolle Leute, also ne, querbeet, wo ich sage, da geht was. Da ist, es hat sich auch was verändert. Es gibt heute mehr Widerstände, mehr alternative Vorstellungen, Projekte, Visionen, als vielleicht 1992, 1993. Mhm. Und so, von daher ist Hoffnung zwar nicht die Kategorie, aber das sehe ich schon auch. Es gibt keinen Grund aufzugeben für mich. Mhm. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Es wäre auch keine Alternative, sondern es sind wahnsinnig gute Bewegungen da und die muss man stärken. Wir sind stärker international vernetzt, wir müssen noch internationaler werden. Mhm. Wir als Gewerkschafter, du es ähnlich denkst. Mhm. Und wir müssen ja auch diverser werden. Mhm. Ja. Mhm. Noch viel mehr in der Performance. Respekt hat viele Ebenen, auch wie wir uns weiterentwickeln als Organisation, als Netzwerke. Mhm. In unserem europäischen Netzwerk ECRE, European Council on Refugees and Exiles, wo ich viele Jahre auch Vorstand war, ist mir sehr stolz und zu Recht, dass man endlich mal Selbstorganisationen von Schutz suchen, dass diese Organisationen gestärkt werden als Fokus in dem Netzwerk, mehr Gruppen auch aufgenommen werden, weil es wirklich mehr Gruppen gibt, die nicht Exilorganisationen sind, sondern internationale Organisation getragen von Geflüchteten. Und dass es auch im Staff, also im Personal, im Büro auch, das sich mittlerweile widerspiegelt, wo ich sage, das sind wichtige Entwicklungen. Also, das heißt, auch im Alltag, in der täglichen Performance, dass die Organisation das auch eine veränderte Gesellschaft, wir sind zum Glück sehr verändert, repräsentieren. Das ist ein zweiter Anspruch, wo wir uns, da ist noch Luft, da müssen wir uns dran messen.
Absolut. Vielen, vielen Dank. Also ich meine, das war jetzt, ich dachte so jetzt, Flucht, also wie gesagt, das erste Mal Flucht in dieser, das ist die 21. Folge, wenn ich das, und ich finde das, vielleicht habe ich auch deswegen ein bisschen gewartet, weil es natürlich was mit mir auch macht, also weil ich erstmal mit Pro Asyl, aber auch sozusagen mit der eigenen Biografie, und ich finde das immer auch, also das Historische fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch sehr kluge Analysen und aber auch die gepaart mit Leidenschaft. Und ich finde das total erstaunlich. Du hast gesagt, nicht zynisch werden, sondern wenn Menschen, die sozusagen schon über Jahrzehnte einen Job machen, einen Job, der, wo man oft auch auf die Mütze bekommt, der auch oft schmerzvoll wird, trotzdem noch irgendwie diese Leidenschaft auch zu spüren ist und dann auch noch so gut die Dinge auf den Punkt bringen können. Das ist total, ich finde das klasse und will mich echt da sehr, sehr viel dafür sehr bedanken. Und ich finde es einfach auch, dass es diese Organisation gibt. Und ich glaube, das ist bei all dem, was sozusagen nochmal mehr machen könnte, ist, glaube ich, auch ein Verdienst sozusagen, dass man vielleicht Dinge verlangsamt hat, Dinge nach vorne gebracht hat. Und trotzdem, auch wenn alle nicht mehr draufschauen oder viele nicht mehr draufschauen, sagt, die nächste Welle kommt bestimmt und auf die stürzen wir uns auf jeden Fall.
Das ist, da kann man kurz aus den Medien sein, aber der Sommer ist leider der flüchtige Sommer und dann ist es halt ein untergegangenes Schiff, ja. Oder ein Bild wie Ceuta, das kann halt nächste Woche irgendwo anders sein. Aber also das Thema wird bleiben, das Problem ist eher die Art und Weise der Bebilderung und die damit verbundene Realität. Ne? Also klar würde ich mir wünschen, wir würden über Refugees reden und reden dann über Welcome und bist, du hast es geschafft, was du studierst schon, was du arbeitest schon. Chapeau. Nein, wenn wir über Flüchtlingspolitik reden, reden wir über untergegangene Schiffe, über Mauern, über Zäune, Elendslagern. Also, das ist doch eigentlich das Problem, dass wir kriegen eine Diskussion meist nur über furchtbare Bilder und furchtbare Realitäten. Und klar, würden wir sich wünschen, eigentlich der Grundgedanke in den Fluchtbereich zu gehen, wäre doch eigentlich, ich begleite jemand eine Weile und dann können wir einfach zusammensitzen, ne, machen Asylberatung, alles mögliche. Ein paar Jahre später, dann können wir auch Kumpels sein und wir spielen was oder so, aber wir haben gemeinsame Probleme, aber ich will jemand helfen, zum Recht zu gelangen. Das wäre eigentlich der Grundgedanke von Asylarbeit, aber heute reden wir doch über das Recht auf Leben, gilt es auch für schwarze Flüchtlinge, Boat People. Im Mittelmeer gilt das für Menschen, die halt nicht aus Europa kommen, bei der Seenotrettung, bei der Lebensrettung. Wir reden über Basics, dass sich niemand zurückhauen darf, prügeln darf, misshandeln darf, niemand foltern darf. Das sind Basics, wo wir sagen, die verteidigen wir jetzt. Und dann kommt das Asylverfahren erst und die Menschenwürde. So, aber... Die Bewilderung kommt im Sommer.
Ja.
Die kommt.
Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank, Karl, für deine Zeit und deine Energie. Welcome back aus dem Gespräch mit Karl. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass mich der Austausch mit ihm nachdenklich, emotional und wütend gemacht hat. Wie war es bei dir? Was macht es mit dir, wenn du auf 30 Jahre Flüchtlingspolitik schaust, wenn du erfährst, was aktuell in Moria und an den EU-Außengrenzen geschieht? Mir sind die Wellenbewegungen, von denen Karl sprach, nochmal bewusster geworden. Die gibt es ja nicht nur beim Thema Flucht, sondern grundsätzlich im Menschenrechtsbereich. Oft und in letzter Zeit vor allem erleben wir auf vielen Feldern ein Rollback. Aber gerade dann ist aus meiner Sicht wichtig, sich auf den Wald und nicht auf die einzelnen Bäume zu konzentrieren. Und was geht es im Kern? Was haben wir bereits erkämpft? Welche Erfolge konnten wir erzielen? Was gilt es zu bewahren? Welche Prozesse konnten wir oder können wir verlangsamen? Wenn wir das nicht tun und uns von den einzelnen Niederlagen so einnehmen lassen, ist es fast unmöglich, so lange durchzuhalten, wie es Karl getan hat. Aber genau das braucht das Thema Flucht und viele andere Diversity, einen langen Atem. Ich bewundere die Leidenschaft und Frische, die sich Karl bewahrt hat. Und gleichzeitig ist er aber immer noch demütig geblieben und hat ein Bewusstsein für seine eigenen Privilegien. Es braucht in der Tat viel, um nicht zynisch zu werden. Gerade viele junge Menschen, die sich mit Enthusiasmus und Idealen auf diese Themen stürzen, fallen sehr schnell auf den super harten Boden der Realität und werden vom System aufgenommen. Es ist wichtig, dass wir auf uns aufpassen, damit wir uns nicht nur für das Menschliche in der Welt einsetzen, sondern uns selbst das Menschliche im Miteinander bewahren. In diesem Sinne, Peace, Love and Harmony.